Hogge. Oh. Muss man trinken? Sekunde. So, jetzt habe ich was zu trinken am Start. Und Chat, was habe ich verpasst? Trize, moin. Ja, was gibt's Neues? Erzählt mal, ich habe nicht so viel mitgekriegt die letzten Tage. Mich hat ja Corona etwas weg. Gachi Bust. Carlson, dankeschön für 32 Monate Massive Subscription hier. Ja. Es war aber richtig, richtig Corona-zäh, Alter. Nee, vielst Corona-Man war das. Also es ging wirklich ordentlich ab. Also ich sag euch, schön war das nicht. Also nochmal brauche ich das auf jeden Fall nicht, das kann ich euch sagen. Ich habe noch ein bisschen Husten, aber ich fühle mich auch noch ziemlich kaputt. Ja, also... Wenn ich ein bisschen rumgelaufen bin draußen, ich war halt schon wieder ein bisschen, wandern kann man sich nennen, ein bisschen rumlaufen draußen eine Stunde. Danach war ich erstmal im Arsch, also ich bin die Woche noch krank geschrieben, das ist auch notwendig. Und ich hoffe, danach geht's wieder. Aber ich muss sagen, das am irritierendsten an ganz Corona ist nichts zu riechen. Oder nichts zu jetzt schmecken ist, also geschmeckt habe ich eigentlich die ganze Zeit was, aber ich riech nichts. Und jetzt auch nur noch so ein bisschen. Also noch nicht wirklich wieder komplett. Also es ist sehr komisch. Aber das haben ja irgendwie 50-60% der Leute, also da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Aber ich muss auch nicht was trinken dabei, weil mein Hals ist noch ultra trocken und ich muss laufend noch husten. Aber insgesamt, glaub ich, habe ich das meiste jetzt, das Gröbste echt überstanden. Es war aber wirklich nicht spaßig, sage ich euch. Also ich will den Scheiß nicht nochmal haben. Das war... aber richtig, es war richtig. Wie hast du die Zeit verbracht? Ich habe zum größten Teil im Bett gelegen. Und ich habe Videos geguckt... YouTube und was ich gemerkt habe, was ganz kacke ist, ist nachts im Bett liegen, ohne irgendwas laufen. Ich habe dann teilweise sogar Radio angemacht oder so. Hauptsache, dass irgendwas gedudelt ist im Hintergrund. Also, richtig kacke. Ja, ich habe auch meinen Probearbeitstag verpasst, konnte ich nicht machen. Weil Corona. Gucken, dass wir das irgendwie umlegen. Aber insgesamt, ich glaube, zum größten Teil habe ich es jetzt geschafft, Covid-Champ, ja. Also das waren, kann ich dir sagen. Also richtig angefangen hat es am 30. Ja, so hier 30. war wahrscheinlich letzte. Hier. Also hier, also Freitag hat es eigentlich schon angefangen. Freitag hat es schon angefangen, 29. Also hier. Ja, also das waren jetzt 12 Tage ungefähr bis heute. Ich bin relativ schnell negativ getestet mit Schnelltests. Das hat aber nicht dazu geführt, dass es irgendwie besser geworden ist. Also ich war irgendwie schon am 6. Tag oder so negativ in den Schnelltests. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab euch doch erzählt, ich hab mich bei ein paar, beworben. Bei einem wollte ich Probearbeitstag machen. Ich benutze normalerweise auch die Monka W, aber ich finde die Text-to-Speech-Ausfrage so lustig. Monka W. Solmecke sucht einen DevOps-Engineer, na dann. Nee, Kündigung ist noch nicht raus. Ich weiß auch nicht, ob ich kündige. Müssen wir mal gucken. Das hängt bei mir davon ab, wie sich das weiter mit Homeoffice entwickelt und wie das mit dem Probearbeitstag läuft und was man sich da im Endeffekt unterm Strich da noch einigt. Also ist jetzt nicht so, als will ich das morgen abschicken, aber ich will einfach mal ein bisschen gucken. Und ich muss sagen, ich hatte echt Glück. Also die erste Sache, wo ich mich da beworben habe, beziehungsweise jetzt einen Probearbeitstag machen will, die hat mir wirklich gut gefallen und es passt auch gut zu dem, was ich machen will und schon gemacht habe. Also insofern, schauen wir mal. Commerzbank Champ? Ne, mit der Commerzbank habe ich nichts zu tun. Aber bei uns sind sie auch nicht viel besser. Der zweite Strich ist weg. Naja, mittlerweile kannst du dir ja über Telefon. Oh, das muss ich euch erzählen, Leute. Aber ich würde es jetzt keinem empfehlen, das großartig auszunutzen. Erstens, die meisten Führungskräfte kennen so ihre üblichen Verdächtigen. Und zweitens ist es im Endeffekt für alle scheiße, wenn das zu sehr ausgenutzt wird. Aber da muss ich euch was erzählen. Also, ich Corona, also ich habe ja Schnelltest gemacht und mir ging es auch nicht gut. Also, ich habe Corona und rufe ich bei einem Arzt an bei mir und die meinen zu mir, ja, da müssen sie einen PCR-Test machen. Also ich mache keinen PCR-Test, ich fahre nirgendwo hin, ich bleibe jetzt daheim sitzen, ich bin krank, ich fahre jetzt nicht durch die Weltgeschichte und mache einen PCR-Test. So, also bin ich einfach daheim geblieben und habe dann Montag, wo ich, also ich, keine Leute, ich habe 20 Schnelltests oder so. Ich hatte so ein 40er Pack von Amazon. Ihr kennt mich. Ihr wisst, dass ich immer große Packungen kaufe. Ich hatte bei Amazon Antigen. Ja, genau die. Die gibt's in der 40er Packung. Erstmal 40er Pack Corona-Test am Start gehabt. So, also Leute, ich habe massig Tests gemacht, ja. Ey, ich habe teilweise wirklich 3 Tests am Tag gemacht, ja. Zumindest ich habe massig Tests. Also ich habe wirklich eine ganze Tüte voll Berge Corona-Tests. Zumindest hatte ich dann das Problem, okay. Mein Arzt, zu dem ich normalerweise gehe, nicht da, hat Urlaub. Anderer Arzt, der meinte irgendwie, ja, gehen Sie mal PCR-Tests machen. Also, was habe ich gemacht? App runtergeladen. Erst Teleklinik, dann doktor.de. Doktor Nordic AB, was auch immer. Und hab mich dort für die Videosprechstunde angemeldet. Und ich muss sagen, ohne Scheiß, Leute, das ist wirklich gar nicht schlecht. Ich hab mich da angemeldet. Du musst die Sachen von deinem Krankenkassenkärtchen abtippen. Und dann wirst du so ein paar Sachen gefragt, wie zum Beispiel, haben sie Fieber oder Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Husten und so Sachen wirst du dann abgefragt. Und dann habe ich das durchgeklickt und 35 Minuten später hatte ich einen Arzt am Start. Da musst du dann die Kamera anmachen, das sieht dann so ein bisschen, naja gut, das ist halt sehr geschönt hier jetzt, aber so sieht das aus. 35 Minuten später hatte ich einen Arzt aus Berlin, der meint, ja, er macht das auch das erste Mal und mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Ja, da habe ich dem meinen Corona-Test gezeigt, habe ihm auch erzählt, dass ich ein bisschen Fieber habe und also an 39 Grad Fieber und husten muss. So, und dann hat er mir eine Krankmeldung geschickt. Die Krankmeldung hast du direkt in der App. Hier. Direkt hier drinne. Nicht privat, das ist dann halt so. Hast du eine Krankmeldung drinne, ganz normale Krankmeldung, die man immer bekommt. Also einmal für dich, einmal für den Arbeitgeber, einmal für die Krankenkasse. Und ja, wie die App heißt, doktor.de. Es gibt auch noch App Store Teleklinik gibt's auch noch. Die hatten aber an dem Tag irgendwie keinerlei Ärzte frei. Deswegen habe ich die hier genommen. Und letztendlich, solange es ein echter Arzt ist, der mir eine echte Krankmeldung ausstellt, ist mir doch egal, ob das doktor.de oder Teleklinik ist oder so. Gibt noch jede Menge solcher Sachen. Bei der Gelegenheit habe ich auch festgestellt, dass meine Krankenversicherung eine App hat, wo man den ganzen Kram online einreichen kann. Was natürlich wieder nicht funktioniert hat, weil ich Postident machen sollte. Ja, aber nice. So, dann habe ich eine Krankmeldung bekommen, war für die Woche krank und die Woche war mein normaler Arzt wieder da und jetzt habe ich mich nochmal krank schreiben lassen für die Woche, dass ich wieder Zeit habe, ein bisschen so in normale, also normalen Fitnessgrad zu erreichen, dass ich nicht kaputt bin nach fünf Minuten irgendwas machen. Und vor allem, ich sage euch, wisst ihr, was das Schlimmste bei Corona war für mich? Also jetzt auch so immer noch ein bisschen, das ist der Brain Lag. Das ist, glaube ich, irgendwo selten Thema, wenn es um Corona geht, aber ich hatte übelst und ich habe immer noch übelsten Brain Lag. Also manchmal vergesse ich mittendrin so, was ich sagen wollte und so. Ja, richtig, Threehead. Nee, Rust programmieren ist tatsächlich jetzt keine gute Idee. Doch. Du musst deine Nummer abtippen. Du musst die Nummer von der Krankenkassekarte abtippen. Du musst das abtippen, was da vorne draufsteht. Und darüber können die das anscheinend abrechnen. Ich kann nicht besser schmecken. Ich würde sagen, ich rieche und schmecke manche Sachen nicht mehr. Deswegen schmecke ich andere Sachen besser. Oder mehr. Ja. Nee. Bin ich nicht. Was ich öfters mache, ist, dass ich manchmal zu Ärzten gehe und es privat, also selbst bezahle. Einfach zum Hautarzt, zur Hautarztvorsorge, zur Hautkrebsvorsorge. Da gehe ich zu einem rein privaten Arzt und bezahle das auch komplett selbst, einfach weil es schneller geht und deutlich ordentlicher und besser gemacht wird. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also Pizza habe ich keine gegessen. Das höchste der Gefühle, ihr wisst ja, ich habe die letzten Monate für meine Verhältnisse relativ gesund gegessen. Also ich habe mir jetzt aber einmal nach Corona, weil ich halt übelst Hunger hatte, habe ich mir einmal ein Burger-Menü bestellt. Komplett. Und das habe ich geschmeckt, aber nicht so richtig gerochen. Das ist ein komisches Gefühl, ja. Was kostet die Hautuntersuchung? Ich glaube, die ist am ganzen Körper, ja. Ich glaube, was habe ich denn bezahlt? Irgendwas um 100 Euro. Irgendwas um 100 Euro. Aber die machen das auch wirklich ordentlich. Du musst dich dann da hinlegen, dann wird das abfotografiert, manches wird beleuchtet, wird sich unter dem Mikroskop angeguckt. Die sehen dann auch nächstes Jahr quasi in ihrer Aufzeichnung, wie es letztes Jahr aussah und so. Viel besser. Also das gesetzlich zu machen, ist richtig hängen geblieben. Wenn du zum Hautarzt gehst, gesetzlich versichert, dann brauchst du ein halbes Jahr, bis du drankommst und er guckt sich das überhaupt nicht an. Genau. Ich war da irgendwie eine halbe Stunde drin das letzte Mal. Also das bezahle ich dann gerne selbst, ja. Und da gehe ich auch gleich zum Arzt, der nur Privatversicherte oder Selbstzahler nimmt, weil dann geht's einfach schneller. Die sind auch deutlich entspannter, die sind netter, sowohl der Arzt als auch die Sprechstundenhilfe. Die haben mehr Zeit, die kannst was fragen. Ja gut, natürlich haben die mehr Zeit, die können ja auch jeden Scheiß abrechnen, ja. Ja, also Hautarzt lohnt sich auf jeden Fall, das selbst zu bezahlen. Gibt noch ein paar Sachen, also beim HNO-Arzt war ich auch schon ein paar Mal mit Selbstbezahlen. Also generell, Selbstbezahlen lohnt sich halt immer, wenn du wirklich was hast, wo du sagst, hey, das muss ich mal einer angucken. Aber was jetzt halt nichts riesig Großes ist, also so ein MRT oder so willst du nicht unbedingt selbst bezahlen. Oder irgendwelche oder Operation oder so, das willst du gar nicht selbst bezahlen. Aber so Sachen wie, ich habe seit 3 Wochen Husten und irgendwie Halsentzündung, müsste mal ein Arzt sich angucken. Da willst du nicht erst ein halbes Jahr warten, bis entweder ist ja der Hals schon abgestorben oder es ist alles in Ordnung dann. Ja, da war ich auch schon, habe ich angerufen, habe gesagt, hier, so und so, 3 Wochen Halsschmerzen. Habe ich gesagt, ja, komm, so heute Mittag vorbei. Das ist halt das Geile, ne? Wenn du bei irgendeinem Arzt anrufst, wenn du gesetzlich versichert bist, dann sagen die dann zu dir so, ha, also, die nächsten 7, 8 Wochen wird das nichts. Da ist das ganz, ganz eng. Haben sie vielleicht irgendwie eine Überweisung mit, da gibt's, kannst du Dringlichkeitssachen markieren oder so, ja? Nee, hab ich nicht. Okay, das dauert halt ewig. Und wenn du irgendwo anrufst und sagst, also, ich bezahle das selbst, dann ist es eher umgedreht, dass sie sagen so, ja, wann passt es Ihnen denn am besten? Vormittags oder nachmittags? Und dann sagst du, ja, also am besten ist eigentlich montags, nachmittags oder montags ganzen Tag, da muss ich arbeiten. Ja, wie sieht's denn aus? Nächsten Montag, 11 Uhr, würde das Ihnen passen? Du so, ja, klar, bin ich da. Das ist wirklich Unterschied wie Tag und Nacht, glaubst mir. Also gerade für so Kleinigkeiten, die sich, sagen wir mal, irgendwas bewegen zwischen 50 und 500 Euro, kann man das ab und zu mal machen. Und die Behandlung ist besser und die Versorgung ist besser und die Terminvergabe ist auch besser. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen für so kleine Sachen. Qualock, dankeschön für den Sub. Ja, ich merke beim Reden, dass ich husten muss. Also ganz fit bin ich immer noch nicht. Egal, wir gucken uns, Leute, wir gucken uns einfach mal ein paar Videos an. Da muss ich die ganze Zeit schwätzen. Übrigens, eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch. Trinken, genau. Eine Sache habe ich noch. Habe ich irgendwas verpasst? Frage so einmal an euch. Habe ich irgendwas Wichtiges so aus der Technikwelt oder so verpasst? Muss euch was zeigen. Ich habe neue Fivehead-Konstruktion. Ich meine, irgendwas musste ich mir ein bisschen Gedanken drüber machen in die letzten 2 Wochen. Ich habe mir was bestellt bei Amazon, und zwar einen Ultraschallsensor. A02. Ich habe mir einen Ultraschallsensor bestellt. Wasserdicht. Guck mal da. So ein Ding. Und damit, haltet euch fest, Fivehead-ID. Na, das Ding ist mal ein ordentliches Bild. Enlarge. Jawohl, enlarge mal. Also, das ist ein Ultraschallsensor, wasserdicht. Was ich da gemacht habe, ist, ich habe das außen ins Kellerfenster gehängt. In dem Ultraschallsensor lauschst du nicht, da machst du Abstandsmessung. So, und jetzt, also, ich habe das außen ans Kellerfenster gehängt, das Ding. Durchs Kellerfenster durch, innen drin ist ein ESP32 dran. Und jetzt kann der den Abstand messen von meinem Kellerfenster zu einem Auto auf der Straße. Und daran erkenne ich, ob der Parkplatz vor meinem Haus frei ist oder nicht. Manchmal, ihr wisst ja, ich fahre nicht oft Auto, aber manchmal kommt das vor. Und wenn ich bei mir beispielsweise in die Nähe vom Haus komme mit dem Auto, da würde ich immer gerne wissen, ist der Parkplatz vorm Haus frei oder nicht. Weil wenn der Parkplatz vorm Haus nicht frei ist, dann muss ich auf den Parkplatz fahren. Also auf den normalen, größeren Parkplatz um die Ecke. Und wenn ich weiß, dass frei ist, Dann kann ich direkt ans Haus fahren. So, mit der Kamera war das immer ein bisschen blöd festzustellen. Und jetzt mache ich das folgendermaßen. Jetzt habe ich einen Näherungssensor in Home Assistant. Also sprich, der guckt, wenn sich mein Auto... Das habe ich gemacht, während ich krank war, ja. Irgendwas muss ich machen. Kann ich den ganzen Tag nur im Bett liegen. So, und... Was wollte ich jetzt sagen? Genau, und ich habe es jetzt im Home Assistant so eingestellt, wenn, das habe ich aber noch nicht ausprobiert, wenn ich mich mit dem Auto auf zu Hause zubewege, kriege ich eine Nachricht geschickt, ob Parkplatz frei ist oder nicht. Und wenn Parkplatz frei ist, kann ich dann die Straße abbiegen und mich vors Haus stellen, und Parkplatz nicht frei ist, fahre ich halt um die Ecke auf den Parkplatz. Ich könnte auch das Hoftor aufmachen und in den Hof fahren, aber ich bin irgendwie zu faul, immer das Hoftor aufzumachen. Sowas mache ich im Corona-Zustand, ja. Nee, so schwer ist das nicht, Leute. Also, das hört sich jetzt vielleicht super kompliziert an, aber wisst ihr, was ihr dafür machen müsst? Das Einzige, was ihr braucht, ist ein ESP32 und dieses Gerät. Ihr schließt das an, dann macht ihr Tasmota drauf und stellt das folgendermaßen ein. Das ist mega easy. Ihr stellt es einfach so ein in Tasmota. Fertig. Und dann geht's. Einzige Sache... Ach, ich habe hier unten auch was reingeschrieben. Genau. Das Einzige ist, man muss RX und TX vertauschen. Nee, das funktioniert mit dem Hoftor nicht gescheit. Das Hoftor ist zu alt. Nee, das funktioniert. Er bräuchte ein komplett neues Hoftor. Ja. Also muss einfach einstellen hier. Echosensor. Und dann kriegt man die Entfernung. Und das geht bis 450. Das ist wohl. Alter. Vielleicht war das mit dem Stream doch keine so gute Idee. Immer noch. Immer noch. Wir gucken uns einfach jetzt ein paar Videos an, sonst huste ich euch die ganze Zeit voll. Ja, es steht noch so viel an, Leute. Meine Auto, meine RGB-Hausnummerbeleuchtung muss ich irgendwann auch nochmal fertig bauen. Ich habe mir ja vor einer Weile bei AliExpress Hausnummern, RGB-Hausnummern bestellt. Okay, nicht wirklich RGB-Hausnummern. Ich habe mir Gehäuse bestellt in Hausnummerform, wo man RGB-Streifen reinmachen kann. Dann habe ich eine RGB-Hausnummer. Das ist richtig geil. Da kann ich dann Gachi-Bass-Sounds, nicht Sounds, Beleuchtung machen. Dann habe ich dann eine RGB-Hausnummer. Korrekt. RGB-Hausnummer, weil ich RGB-Streifen reinmache. Pogge. Richtig nice. Ah, das muss ich auch noch fertig bauen. Ich habe noch sehr viele Sachen, die fertig gebaut werden müssen. Aber dank diesem Sensor habe ich jetzt auch einen Parkplatzsensor. Weiß ich, ob der Parkplatz frei ist. Okay. Was gucken wir uns denn jetzt an, Chat? Das Internet versus das Jugendwort des Jahres. Aber was ist das für den Hintergrund hier? Weeps, weeps in. Welche Reichweite hat der Sensor? Bis zu 4,5 Meter, sagen sie offiziell. Ich sag mal, ich denke mal so bis 4 Meter. Ist wahrscheinlich sehr optimistisch. Das ist wahrscheinlich sehr optimistisch, ja, 4,5. Aber wahrscheinlich 3,5, 4. Was ist denn das für ein Spruch? Suck it, Visual Studio Code. Keine Ahnung. Der Typ ist eh Weird Champ. Was haben wir sonst noch zu bieten? Fahrschein. So viel verdient eine Zugbegleiterin. Jüngster Doktorand der Uni. Fired for not returning to office. Oje. Geht da jetzt auch schon los. Wir hacken einen Webserver. Oh, das Video ist bestimmt Pains Champ. Videos mit diesen Titeln sind meistens Pains Champ. Das müssen wir jetzt gucken. Alter, das war alles gut heute. Kaum mache ich den Stream an und schwätze ein bisschen, geht's los, ey. Meine Güte. Oh. Okay, auf geht's, Leute. Das müssen wir uns angucken. Hackerman-Content hier. Okay, ich predikte jetzt mal was, bevor das Video startet. Bevor da Ich predikte mal was, bevor das Video startet. Also, ich gehe davon aus, dass sie irgendwas zeigen werden mit, dass du irgendwo Code injecten kannst, weil sie es nicht richtig escapen oder so auf dem Webserver. Beziehungsweise nicht auf dem Web, im Backend. Das wäre jetzt meine Vermutung. Weil das ist immer, das ist so ein dankbares Themengebiet. Da kannst du immer viel zeigen und das betrifft ja potenziell auch. Also ist ja in der Realität auch manchmal was Probleme macht. Gucken wir mal. Also Morpheus Tutorials gucke ich selten. Ist gar nicht warum, kriege ich selten vorgeschlagen. Wen ich ab und zu ganz gerne gucke, ist Algorithmen verstehen, der nicht mal mehr auf Algorithmen verstehen heißt, sondern jetzt Real Name am Start hat. Wobei ich ehrlich sagen muss, interessiert mich auch nicht alles. Aber da sind zum größten Teil ganz gute Sachen dabei. Ansonsten gucke ich eigentlich so gut wie keine deutschen IT-Videos. Wir hacken einen Webserver, okay. Was hast du das mitbekommen? OBS. Nee. Was ist da?
This is the biggest update that OBS Studio has probably ever seen, and for good reason, as August will mark the 10th anniversary of this incredible open source streaming and recording software. It's kind of wild to think that it's been 10 years already, given that I was covering it basically
HDR.
In HDR.
Okay, HDR ist jetzt vielleicht für mich nicht so das
More details
Wichtigste.
Later. Plus, HDR to SDR tone map.
Update. Aha, Qt 6. Das ist gut. Da sieht es vielleicht ein bisschen moderner aus.
Just don't work at all. So, natural looking for a
default theme.
It should run
smoother, Apple
faster,
Silicon support.
Adding CDR,
Apple encoder.
OBS, keeping it up to date
AMD encoder.
No more voice meter. Process.
Application specific audio capture. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist cool. Das ist POG, wenn das geht.
A specific audio capture is now possible, allowing you to capture game sound and voice chat and so
das
on.
Ist gut.
From
das
each
ist
other,
gut. Das ist gut. Da muss ich, da muss man hier unten nicht mal diesen komischen Crap über den Windows Mixer machen. Ja.
At long last, there's now removal has now been added along.
Nvidia RTX, ja, das haben sie ja schon eine Weile drinne, so ähnliche Sachen zumindest. OBS WebSockets.
New features and improvements. Those will be covered as new tools start to use.
Ah, dass ich es über zweiten Bildschirm steuern kann, okay. Ja, nice.
Automatically split your recordings in OBS based on
auch gut.
Great if you do more industry broadcast work.
Ich habe keine Ahnung, was SRT und RIST Outputs sind. Irgendwelche Timestamp-Formate oder so, keine Ahnung. Send YouTube Chat Message brauche ich nicht. Okay.
3.6 anymore when Python doesn't want to distribute it. This means scripts can theoretically do more stuff and do it more easily by using
multi-view.
That's already in your normal OBS view. That's something I really wanted, so that's nice. Allows you to see more multi-view. The canvas borders. New
ja, das ist gut. Das war teilweise richtiger Krampf hier, den Kram richtig, richtig in OBS 1 dazu alignen.
Updates have been added here. Plus, a whole accessibility section, if not the biggest update.
Cool.
The software has
also das, für, also was ich gut finde, ist auf den ersten Blick ist eindeutig das hier: Application Specific Audio Capture. Das ist ziemlich, ziemlich POG. Hast du nicht sogar collaborated mit, ja, hab ich. Und wir wollten schon, aber das liegt an mir, nicht an ihm. Wir wollten schon lange wieder was aufnehmen, aber ich hab's total schleifen lassen. Wir wollten ein Video machen zum Thema, kann man alles hexorn? Um mal so ein paar Vorurteile da aufzuräumen, so nach dem Motto, dass jeder denkt, irgendwie super krasse Dinger wären nötig gewesen, um seinen Account zu verlieren. Ja, die meisten Leute denken ja wirklich eher, dass die Google-Anmeldung ein Problem hat, anstatt dass sie sich einen Keylogger eingefangen haben. Und 99% der Fälle haben sie sich einen Keylogger eingefangen und die Google-Anmeldung ist absolut in Ordnung. Ist OBS für Linux-basierte OS eigentlich gut? Ja, geht so. Es ist ja eh das Einzige, was du verwenden kannst. Also entweder geht's oder es geht nicht. Du kannst eh nix, gibt eh nichts anderes, ja, was du sinnvoll verwenden kannst. Einfach das hier übersetzen.
Every computer.
Ah, der macht auch gute Videos. Ah, interessant. Kenne ich noch nicht. Ja, wir müssen auf jeden Fall im Video auch sagen, dass es sich halt einfach bei vielen Sachen gar nicht lohnt. Ja, angreifbar ist theoretisch alles in irgendeiner Art und Weise, aber bei vielen Sachen lohnt sich's einfach gar nicht. Was willst du dich riesig anstrengen für den Account von Oma Erna, wenn es tausend andere Sachen viel einfacher gibt? So, aber wir gucken uns das mal an. Wir hacken einen Webserver. Leute, ich habe ein ungutes Gefühl beim Titel solcher Videos, aber schauen wir mal.
Im heutigen Video hacken wir einen Webserver.
Ach, er. Von dem haben wir schon ein paar Sachen geguckt. Da weiß ich jetzt nicht mehr, ob die gut oder schlecht waren. Ich glaube, die waren ganz okay.
Das mache ich nicht alleine, sondern ich habe einen altbekannten Gast dabei, und zwar David Colombo. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich wieder hier zu sein und
Colombo.
Ich glaube, es wird sehr spannend.
Ich denke auch, denn ich habe eine extra Internetseite für dich programmiert und das Ganze ist wirklich sehr rudimentär. Ich habe mich einfach...
Bisschen komische Lautstärkeabmischung, oder?
Eine Stunde hingesetzt und habe hier so eine Seite.
Ja, hier, genau, das Gefühl hatte ich auch. Also ich bin auch der Meinung, wahrscheinlich kommt irgendwie irgendeine Stelle, wo man, frag mich nicht, irgendwas injecten kann. Ja, würde ich jetzt auch vermuten. Weil das ist ein dankbares Thema, da kann man viel zeigen und vor allem kann man immer so ganz viel machen, so nach dem Motto, guck mal hier und wenn ich jetzt den Button klicke, dann habe ich Adminrechte auf dem Server oder so, wobei Adminrechte auch ein bisschen schwieriger ist. Ja, da kann man viel zeigen. Das eignet sich gut für ein Video. Okay. Zumindest eine Sache muss man schon mal sagen. Schönes Material Design Theme. So Webseiten müssen ja erstmal optisch was hermachen.
Seite gebaut, die heißt Sharebox und da kann man
Dateien ich hoffe, die Lautstärke geht. Das ist, die Abmischung ist ein bisschen ungleichmäßig.
Und auf dieser Seite habe ich, ehrlich gesagt, einige Sicherheitslücken eingebaut. Ja?
Aha.
Man sieht schon hier oben, nicht sicher, aber...
Nee, gut. Dass da oben nicht sicher steht, ist vielleicht Programm bei der Webseite. Da haben wir erstmal mit der Webseite ja nichts zu tun.
Ich möchte gar nicht groß was verraten. Wenn wir hier jetzt einfach die Seite sehen, könnten wir hier eine Datei auswählen und dann könnte ich hier etwas hochladen. Aber
das Ganze, okay, solange wir das zum Aufgehen brauchen, ist das bestimmt in der Windows VM.
Funktioniert erst einmal nicht. Ja, wenn ich jetzt mein Profilbild oder sowas hochladen möchte und hier auf Upload Image drücke, dann wird die Datei nicht hochgeladen, denn ich muss hier noch mein Passwort eingeben. Und das verrate ich dir natürlich jetzt erst einmal noch nicht. Also, was kann man machen?
Ja, du könntest mir jetzt ein Passwort geben, das wäre natürlich am einfachsten, aber so leicht wird es hier
am wahrscheinlich nicht gemacht werden. Am einfachsten? Ist das ein Schwabe?
Ich meine, das ganz große Nicht-Sicher oben in der Browserzeile, das ist natürlich schon mal ein interessanter Hinweis. Der sagt jetzt aber nichts über die Sicherheit der programmierten Webseite aus, sondern dieses Nicht-Sicher sagt
das ist richtig.
Im ersten Mal aus, dass hier kein SSL-Zertifikat vorhanden ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Verbindung zwischen Browser und dem Webserver unverschlüsselt stattfindet. Was bedeutet, alle Sachen, die hochgeladen werden, jegliche...
Leute, Worti, ich wollte es gerade sagen. Wetten, ich meine, dieser Message-Parameter hier oben, ja, der schreit mich auch schon, der springt mich quasi direkt aus dem Bildschirm an. Da kommt garantiert auch noch irgendwas mit.
Kommunikation zwischen Webserver und dem Browser hier sind unverschlüsselt.
Ah, etwa. Ich will jetzt kein, wie heißt das, Altershaming betreiben oder so. Aber wie alt sind die Jungs? Die sind doch nicht alt, oder? Die sind, wenn es hochkommt, 20. Nicht, dass man da keine Ahnung, ich will nicht sagen, dass man da keine Plan davon haben kann, aber die sehen äußerst jung aus.
Angenommen, wir wären hier jetzt bei Starbucks in einem öffentlichen Netzwerk und ich würde neben dir sitzen und du würdest dich hier einloggen, dann könnte ich als Hacker unter Umständen dein Passwort mitlesen. Und
ha, nicht! Nicht! Wenn du mein NordVPN-Sponsoring mitgemacht hast, was es nie gegeben hat.
Ich sehe hier auf diesem System, wir haben das Ganze schon vorbereitet. Wir haben hier die Software,
heißt
Wireshark und Wireshark.
Ja, gut.
Ist ein ganz wunderbares Stück Software.
Wireshark ist POG.
In Netzwerken mitzuhören, was für Datenpakete hin und
her. Ja, gut, man muss immer sagen, ja, okay, ich gebe Ihnen recht. Hey, wenn das irgendein unverschlüsseltes, offenes WLAN ist, okay. Aber das ist ja meistens nicht der Fall. Also, das kommt sicherlich vor, aber die wenigsten Leute sind in irgendeinem offenen WLAN drin und. Stimmt, Wireshark auf Deutsch. Und an anderen Stellen bringt dir das nichts. Weil, wenn jetzt einer von euch daheim sitzt, ja, und auf diesen Webserver drauf geht, dann müsste ich ja irgendwo in der Netzwerkinfrastruktur auf dem Weg sitzen oder euren Switchport gemirrored haben oder keine Ahnung, irgendwas und euren Kram mitschneiden. Also. Ja, okay, bei einem öffentlichen, public, unverschlüsselten WLAN, was dann auch kein Portal hat, was mich auf ein verschlüsseltes umbiegt und auch keine Proxys vielleicht. Okay, also bei einem offenen oder gar unverschlüsselten WLAN lasse ich mir das noch gefallen. Aber die meisten Webservices sind ja verschlüsselt. Du hast doch kaum noch was. Sei es jetzt Google, GMX, Web.de, der Login. 99% der Webseiten, die interessant sind, die haben ja mittlerweile das nochmal TLS-Verschlüsselung. Da bin ich mir ehrlich gesagt jetzt aus dem Kopf gar nicht so sicher. Ich rate jetzt mal, ja. Das habe ich mir noch nie so genau angeguckt. Also ich vermute mal, dass wenn du ein verschlüsseltes WLAN hast mit einem Pre-Shared Key, also mit einem, als WLAN-Passwort halt normalerweise, also man nennt es Pre-Shared Key, aber eigentlich meist Leute sagen halt WLAN-Passwort. Ja, also ich denke mal, du musst den Handshake oder den Verbindungsaufbau mitschneiden. vermute ich jetzt mal. Gut, wenn Worti das auch sagt, dann gehe ich mal von aus, das ist so, weil wenn wir beide die gleiche Idee hatten, dann denke ich mal, ist da was dran. Also ich würde auch vermuten, du musst den Handshake mitschneiden, aber du wirst wahrscheinlich eh den kompletten Traffic mitschneiden über das WLAN. Und dann hast du den Handshake mit dabei und du hast halt auch den Traffic mit dabei. Wie einfach das, also wie einfach oder kompliziert das danach ist, muss ich dir ehrlich sagen, keine Ahnung, das habe ich noch nie ausprobiert. Und ja, ich meine, bei einem unverschlüsselten ja, WLAN keine Frage. Ich denke mal, bei allem anderen wird noch ein bisschen mehr nötig sein, dass du dir den Handshake angucken musst. Weil immer so, das WLAN-Passwort hast du ja, dann kannst du sicherlich mit dem mitgeschnittenen Handshake irgendwie den Key rausbekommen und dann mit dem Key die weiteren Pakete entschlüsseln. Rate ich jetzt mal, Leute, das habe ich noch nie gemacht, ja. Aber das Angriffsszenario an sich ist auch schon relativ, aber so, sehr spezifisch, ja. Also am besten, nicht nur ein offenes, am besten sogar ein komplett unverschlüsseltes WLAN und dann auch einen Service komplett ohne TLS. Ja, gut, ist halt zu Demonstrationszwecken, ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob DSGVO was mit TLS, SSL zu tun hat oder nicht. Das kann ich dir so nicht sagen. Na, Man in the Middle musst du da nichts machen. Du kannst ja einfach alle Pakete mitschneiden. Das ist ja das Schöne an WLAN. Das geht ja über die Luft. Da musst du bist quasi immer in the middle. Also, du musst keine klassische Man-in-the-Middle-Geschichte machen mit, dass du jetzt beispielsweise dich als Server ausgibst, die Verbindung entgegennimmst und dann an den Server weiterleitest. Ne? Das musst du nicht machen. WLAN reicht's, wenn du deine Netzwerkkarte in den, boah, wie heißt das Ding nochmal genau? Promiscuous Mode? Oh Gott, wie heißt das? Moment. Wireshark da sagst du, hier. Der wie auch immer. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Okay, Leute, hört zu.
Promiscuous
Mode, also alles klar. In den?
Promiscuous
Mode. Kannst du deine Netzwerkkarte schalten und dann kannst du alles Mögliche mitschneiden. Da müsstest du halt im Nachhinein bloß gucken, wo war der Handshake, dann irgendwie das Passwort, dann mit dem Passwort den Schlüssel rausbekommen und dann die weiteren Pakete entschlüsseln. Aber ich wette mit euch, dafür gibt es schon fertige Tools, die das machen. Habe ich mich aber noch nie großartig mit beschäftigt. Ja, okay, schauen wir mal weiter. Ups.
Werden. Okay, das heißt, das, was wir jetzt hier sehen...
Also was ja schon mal etwas sus ist, dass das irgendein PHP-Ding ist. Ich wette, das kommt später noch zugute, wenn sie irgendwie Code injecten wollen oder so. Da kommt 100 Pro was in der Richtung. Ich hab's im Urin, Leute. Es wird einfach zu gut passen.
Das sind alle Datenpakete, die jetzt hier in unserem WLAN gerade hin und her geschickt wurden.
Richtig, genau. Und
nee, das sind erste Mal, so aus, das sind erste Mal nur alle Pakete, die auf Port 80, der Filter ist aber verkehrt. Nee, wahrscheinlich sind es wirklich alle Pakete. Nee, sind nicht alle Pakete. Sind die schon auf die Session gefiltert? Egal.
Wie wenn schon vor einiger Zeit eben mitgehört wurde, als
ja, natürlich. Rackman, PHP kann man safe programmieren. Am besten ist für so einfache Sachen gar keine Sachen selbst stricken, sondern irgendwelche fertigen Frameworks verwenden, die das halt ordentlich implementiert haben, ja.
Du dabei warst, dich hier einzuloggen.
Also ich meine ernsthaft, wer noch ein PHP-Skript an seinen Server hinlegt und dort dann versucht, über irgendwelche wie heißt das bei PHP? Deine Variablen, die du in deinem Post mitgeschickt kriegst, da versuchst irgendwas selbst zu parsen und alles, ja, dann hast du ja den Schuss nicht mehr gehört, ja, dann willst du ja eigentlich, dass dein Kram nicht sicher funktioniert. Aber wenn du irgendwas wie Laravel verwendest oder irgendwas, was taugt, dann hast du ganz viele Sicherheitsprobleme wahrscheinlich erstmal gar nicht. Oder aber, Oder gleich was anderes verwenden als PHP. Aber ganz ehrlich, selbst in PHP kannst du gescheite Sachen machen.
Ein Profilbild hochzuladen. Und jetzt könnten wir hier einfach mal schauen, ob also wir Hinweise darauf sehen. Denn dadurch, dass die Kommunikation ja
unverschlüsselt
ist, müssten wir in der Lage sein, mithören zu können, was hier für Passwörter verwendet wurden.
Okay, das heißt, du siehst hier immer jetzt die Source quasi, das ist immer die IP-Adresse von meinem Computer. Und gleichzeitig sehen wir auch eine Destination, wo das Ganze hingesendet wurde.
Wait a minute, haben wir wirklich einen Public-Web-Server dahingestellt mit dem Ding drauf?
Und hier steht sogar teilweise noch so ein bisschen Info, an welche Datei das Ganze gesendet wurde.
Richtig, genau. Und hier sehen wir jetzt natürlich normale TCP-Pakete, die hin und her geschickt werden.
Ja, Janis, PHP ist gar nicht übel. Also PHP kann man durchaus verwenden. Raw PHP, ja, also irgendwie irgendwas, was ich index.php und dort dann irgendwelche Sachen selbst machen. Das ist das Eigentliche, was ich nicht machen würde. PHP hat einen riesen Vorteil, Leute. Ich habe es ja schon oft genug gesagt. PHP läuft einfach überall. Der letzte Klitsch, die letzte Hoster-Klitsche, ja, die irgendwo im billigsten Rechenzentrum irgendwie noch drei Server stehen hat, die Hosting anbieten für 50 Cent im Monat, die haben PHP-Support. Also wem eine VM zu teuer ist, wem eine Linux-VM zu teuer ist, um da beispielsweise irgendeine .NET-Anwendung drauf laufen zu lassen, eine Java-Anwendung, eine Node.js-Anwendung, oder der auch keinen Bock hat, die größeren Cloud-Dienste zu verwenden, die das supporten. Wer wirklich irgend so ein 0815 Billighoster verwenden will, der fährt mit PHP ganz gut, weil PHP läuft einfach überall. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ich will für 80 Cent im Monat ein Forum hosten, dann bleibt da nur PHP. Weil PHP einfach überall drauf ist und überall geht.
Für uns jetzt sehr interessant ist eben HTTP, das Hypertext Transfer Protocol. Das wird benutzt von Webseiten und hier auch vom Webserver. Und da können wir uns jetzt drauf fokussieren. Hier sehen wir zum Beispiel unser index.php.
Falsches Passwort.
Get sehen wir vor allem. Was bedeutet, wir haben index.php abgefragt. Allerdings, wenn wir Formulare absenden, dann ist das immer Post, weil wir da Daten mitschicken im Body.
Ja.
Und wir sehen hier auch einen Post.
Na gut, eben zu aber so, man kann mit einem Get, wie man hier sieht, ja auch Sachen schicken, aber in der Regel ist es ein Post, da hat er schon recht.
Upload.php.
Oder es ist ein Patch oder es ist ein, wie heißt das andere? Warte mal, Chat, Brainlag. Get, Post, Patch, Delete, Put meinte ich, genau, Put. Patch verwendest du eigentlich gar nicht mehr, ne? Patch, put machst du eigentlich in der Regel. Patch ist eigentlich outdated, overrated, chebated, das macht eigentlich keiner mehr. Propfind klingt ein bisschen nach WebDAV. Wieso machen die alles mit GET-Requests? Leute, die schlimmste API, die ich kenne, hat so einen CMDB-Tool bei uns auf der Arbeit. Jetzt ohne Spaß, die haben eine JSON-API, in der muss man, also die haben eine REST-API, die im Prinzip nur GET-Requests kann. Für alles. Und Schwachsinn. Die nur POST-Requests verwendet für fast alles. Also du machst dann so Sachen wie /logout ist auch ein POST-Request und sowas. Zumindest in diesem POST-Request musst du JSON reinpacken und in diesem JSON gibt es dann so Sachen wie Filter Feld 1 größer 5 oder sowas. Ja, das ist so ein CMDB-Tool, wo halt Hardware inventarisiert wird und sowas. So, und jetzt kommt der Hit. Das ist quasi eine REST-API, die nicht wirklich REST ist, weil die nur POST verwendet. Und in dem POST, in dem JSON-Body, in dem POST-Request, ist Embedded XML für manche Filter. Also du hast Embedded XML in JSON in einem POST-Request. Sonst funktioniert's nicht. Also das ist wirklich eines der schlimmsten Sachen, die ich... Das ist ohne Scheiß wirklich Wundface, Alter. Eine der schlimmsten Sachen, die ich je gesehen habe. Embedded XML in... Naja. Übrigens auch eine richtig eklige API, die ich letztens gesehen habe. Weiß nicht, ob jemand mal dort Domains registriert hat. die sind nicht sonderlich dolle, aber ich musste letztens die Name-Silo-API abfragen und die haben auch nur XML, Leute. Die haben nur XML. Ich kam mir vor wie im letzten Jahrtausend, ey. Guck mal, du kriegst alles. Du kriegst alles nur als hier, Get Domain Info. Du kriegst nur XML-Geschiss zurück. Ich meine, immerhin ist es halbwegs gut lesbares, durchdachtes XML, ja. Das ist aus der Historie. Nein, es ist nicht. Es ist nicht E-Top. Nee. Ich kann euch sagen, was das für ein Tool ist. FNT nennt sich das. Das Tool. Ja, also genauso eklig wie die Webseite ist das Tool an sich auch Informationen. Okay. Kann man. Guck mal, wenn sogar der Cookie-Hinweis auf der Seite schon kaputt ist, dann weißt du schon, was dich erwartet bei dieser Software, ja? Der Cookie-Hinweis ist broken. Vielleicht liegt's auch an mir. Ah! Moment. Haben die es wirklich geschafft, dass mein Adblocker ihren Cookie-Hinweis blockt? Okay, Live-Demo. Ja, die wissen schon, warum sie keine Screenshots drin haben, weil das Tool halt wirklich hässlich wie die Nacht ist. Zeige ich mal ein paar Screenshots. Ja. So ungefähr sieht das aus, ja. Sieht aus wie 1995. Die hatten übrigens bis vor ein paar Jahren kein HTML-Frontend. Die hatten noch Flash. Also bis vor 2-3 Jahren war das Frontend noch komplett in Flash. Die haben jetzt erst HTML5. Jetzt, ihr müsst euch vorstellen, vor 2 Jahren war das noch Flash, Alter.
No, God!
Ganz schrecklich, so. Also genauso wie das aussieht, bedient sich das auch und genauso toll, bedient sich auch die API. Ja? Du musst halt für irgendwelche Filter, musst du XML in JSON in Post-Request machen. Nee, es ist keine Electron-Anwendung. Die funktioniert schon im Browser. Mittlerweile auch ohne Flash. Okay, wir gucken jetzt das Video weiter. Eine ganz, ganz schreckliche Ix-Bombs, was? Ix-Bombs. Allein schon der Name, Mann. Ix-Bombs. Warum nennt man seine Software so? Okay, es ist ITIL-konform. ITIL-konform muss schon mal dann. Also, Software, die wirbt mit ITIL-konform zu sein, ist in der Regel auch automatisch kacke zu bedienen. Ix-Bombs. Oh, das sieht auch schon ziemlich aus wie 1995. Sag mal, auf so einen Scheiß stehen doch eigentlich nur irgendwelche Management-Leute oder die hübsche Grafen von den Serverumgebungen haben, beziehungsweise vom Rechenzentrum oder so haben wollen, aber eigentlich gar keine Ahnung haben. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Egal, wir schauen jetzt mal das Video weiter, sonst werden wir nie fertig.
Upload.php scheint mir hier jetzt die Datei zu sein, die wo benutzt wurde, um das Profilbild oder andere Dateien hochzuladen. Und dadurch, dass...
Der Name ist schon sehr sus, ja, also das dafür wahrscheinlich, hätte ich mir auch gedacht.
...nur mit Passwort angesprochen werden kann.
Übrigens, wir müssen in einem der nächsten Streams, Leute, ich hab mir ein schönes kleines Bastelprojekt für einen Stream überlegt. Wir gucken uns mal Avalonia an demnächst. Ein Cross-Plattform-GUI-Framework für .NET. Wollte ich mir schon eine Weile angucken. Und wir bauen eine Desktop-Suche. Aber Leute, nix, was wirklich gut wird und man am Ende verwenden kann. Ich mache eine Liste mit Dateinamen und filter die dann übers Frontend. Aber ich habe mir überlegt, Avalonia UI wäre wirklich mal eine coole Sache, weil ich bin schon lange auf der Suche nach irgendwas, was man Cross-Plattform-Desktop-GUI-technisch verwenden kann, was halt nicht Qt++ ist und was nicht Electron ist. Ja, genau. Sowas in der Richtung. Kriegst ein Suchfeld. Vielleicht machen wir einen Index. Vielleicht machen wir sogar einen Index. Also entweder machen wir einen Index mit SQLite, können wir einen Index mit Dateien machen. Oder wir machen Lucene.net, habe ich noch nie verwendet. Keine Ahnung, wie gut man sowas verwenden kann. Wir könnten auch Rust verwenden und Interop mit C-Sharp machen oder so. Ganz abgedrehtes Zeug, mal schauen. SQLite bin ich mir selbst nicht so sicher. Also SQLite kann ja Volltextsuche, ganz brauchbar. SQLite kann auch mittlerweile experimentell spricht man das auf Deutsch aus? Trigram-Indexe, also dass du Substrings suchen kannst. Leider kann Entity Framework Core diese ganzen Sachen nicht. Da müsste man halt Raw SQL Queries selbst machen. Ja, genau. Ich erkläre euch jetzt mal was. Passt mal auf. Ich erkläre euch jetzt mal kurz was. Five-Head-Time. Also. Ich muss mal ein bisschen Musik anmachen. Ja, dachte ich mir, dass das jemand fragen will. Also, passt mal auf. Ich erkläre euch das jetzt mal ganz kurz. Aber nur ganz kurz. Also, what the fuck? Wo ist denn jetzt die Seite? Also, so Sachen wie SQLite oder Postgres oder Elasticsearch oder sowas, die bieten ja die Möglichkeit, dass du ganz, ganz viel Text indizierst und dann den Index durchsuchst nach bestimmten Wörtern. Also du hast beispielsweise die komplette Wikipedia, die lässt du indizieren und dann kannst du beispielsweise sagen, ja, aus dem Index kannst du dann relativ schnell raussuchen, ja, ich hätte gerne alle Artikel, die das Wort Sebaro enthalten. Und dann geht das relativ schnell, weil das eben schon indiziert ist. Müssen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, das ist ein Inverted Index, wo dann, können wir uns vielleicht bei Gelegenheit mal angucken, aber ein Nachteil ist, und ich erkläre das jetzt nur, ist es eine Art Hash-Funktion? Nee, es ist keine Hash-Funktion. Es ist ein Inverted Index, also du speicherst dir Wörter ab. Das ist halt die Frage, wie du das indizierst. In der Regel nimmst du Wörter. In der Regel splittest du den Input in Wörter. Also das hier, das hier, das hier, also du tokenized, nennt sich das dann. Also du splittest den Input in Häppchen. In der Regel sind es Wörter. Da gibt es ganz, ganz viele richtig Five-Head-Funktionen, ja. Die machen dann aus Wörtern, die dann ähnlich sind, das gleiche Base-Wort und sowas. Aber in der Regel splittest du so einen Input-Text in Wörter. Und für diese Wörter speicherst du dann, in welchem Dokument sie an welcher Stelle auftauchen. Und dann musst du nur deinen Index durchsuchen, wenn du nach einem Wort suchst, und dann bekommst automatisch, weil das ja ein Inverted Index, also du sagst nicht etwa die Artikel, sondern du machst es umgedreht, du splitterst das in Wörter und dann kannst du in deinem Index nachgucken, okay, dieses Wort kommt in Dokument XY vor, an Position 5. So. Das ist das, was in der Regel FTR, Full Text Search, macht. Schrei ich? Ist das so laut? Oh, wollte ich gar nicht. So, also das ist in der Regel das, was Full Text Search macht. Ganz, ganz, ganz einfach gesagt. Der Nachteil ist, du kannst keine Substrings suchen normalerweise, weil du indizierst ja nur Wörter. Du indizierst FTS5, is, an, SQLite, virtual, table, module, that, provides. So, und wenn du jetzt sagen möchtest, gib mir mal alle Dokumente, die Ovides enthalten, dann geht das nicht so ohne weiteres, weil dein Index eben aus ganzen Wörtern besteht. Was du jetzt machen kannst ist, du kannst deinen kompletten Index scannen, von Anfang bis Ende, und das dauert halt eine Weile. Deswegen können übrigens Suchmaschinen in der Regel auch kein Wildcard am Anfang. Also falls ich euch schon mal gefragt habe, warum können Suchmaschinen in der Regel keine Wildcards, also sprich, warum können Suchmaschinen sowas hier nicht, dann liegt das genau daran. Die indizieren die Wörter Und wenn du nicht den Anfang vom Wort weißt, weißt du nicht, wo du im Index gucken musst. Du kannst da nur den ganzen Index durchscannen. Also, so was können Suchmaschinen wieder in der Regel, weil du zumindest am Anfang vom Index weißt, wo du anfangen musst und bist deutlich schneller als den kompletten Index zu scannen. Deswegen Wildcard am Anfang geht in der Regel nicht. So, was du jetzt machen kannst ist, wenn du auch Substrings matchen möchtest. Also wenn du zum Beispiel sagen möchtest, ich will jetzt nicht nur suchen können, welche Dokumente enthalten das Wort provides. Übrigens, da ist richtig viel Gehirnschmalz dahinter. Also sprich, wenn du einen ordentlichen Token oder ein ordentliches Volltextsucheprogramm hast, der macht dann aus provides und provide und providing macht er das gleiche Basewort und indiziert nur das, ja, dass es dann besser findet. So, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch suchen können willst nach allen Dokumenten, die Ovides enthalten, dann musst du dir überlegen, wie schaffe ich das, einen Index aufzubauen, der auch Teile der Wörter enthält. Und das machst du in der Regel mit einem Trigramm-Tokenizer. Also anstatt, dass du jetzt Wörter, die einzelnen Wörter für deinen Index nimmst, nimmst du Dreierpaare von den Wörtern, also immer Dreierbuchstabenpaare. Also aus Output wird O, OU, OUT, UTP, TPU, PUT, UT und T. Also das indiziert quasi in Dreierhäppchen immer von Anfang bis Ende über das Wort drüber. Und dann hast du einen Index, der ist deutlich größer am Ende, weil anstatt, dass du Output einmal in deinem Index speicherst, musst du halt für Output quasi das komplette Wort splitten in Dreierhäppchen. Warum genau drei? Drei ist ganz einfach, weil du damit feststellen kannst, was davor und danach kommt. Ey, du kannst auch Zweier nehmen. Das muss immer so ein bisschen ein Kompromiss. Du kannst auch Einser nehmen. Das muss immer so ein bisschen ein Kompromiss sein aus Größe und Geschwindigkeit, ja. Also du kannst auch immer einzelne Buchstaben nehmen. Dann wird dein Index halt wahrscheinlich ziemlich groß. Ja. Und der Vorteil von Dreiern ist, du kannst relativ einfach checken, was danach kommt. Ja, also sprich, du kannst dann gucken hier. Take. Und dann nimmst du das nächste und sagst dann, aha, du nimmst was mit K anfängt, dann weißt du, das kommt dann hinten dran. Ja, es ist Trade-off und weil du für Substring-Matching sind drei ziemlich, ziemlich gut. So, guck, und dann kann man hier sowas machen, wenn man das nämlich Trigramm tokenized, dann kann man sagen, hier select from, bla 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 bla, und dann erkennt er das auch, aha, es ist ein Substring von, also H-I-J, ist ein Substring von A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr, sehr off-topic jetzt gewesen. Aber das ist eine der Varianten, wie man seine Volltextsuche Substring-Match-fähig macht. Was man ja unter anderem braucht, wenn man Dateinamen indiziert, weil Dateinamen ist, ja, willst du Substring matchen können, ne? Dateinamen ist ja dann quasi sowas wie, keine Ahnung, war slash user slash kekkel slash plupp.waff. So, und wenn du das matchen willst, da bringt dir Splitten an Leerzeichen nix. Und Splitten an Slash ist auch nicht wirklich, weil du willst vielleicht wirklich nur nach Blub suchen. Oder nur nach Blue. Und willst trotzdem das da matchen. So, komplett off-topic jetzt gewesen, aber jetzt gucken wir das Video weiter. Aber Chat, eins muss man sagen, Bildungsauftrag erfüllt, oder? Jetzt hat man wieder was gelernt. Schauen wir uns weiter, wie der Webserver gehackermannt wird.
Hier drin, unser Passwort
finden. Ja, du hast recht. Es ist im Prinzip, kannst du es auch mit zwei machen. Deswegen, Trigramm sind halt drei. In der Regel, diese Technik an sich nennt sich N-Gram. Das könnte ja quasi auch 1 bis 5 sein oder so. Also, ach so, nee, mit zwei Index. Ja, das kannst du auch machen, das funktioniert aber auch nicht für unterschiedliche Wörter. Du kannst die Wörter vorwärts und rückwärts speichern. Das hat den Vorteil, du kannst hinten anfangen zu suchen. Aber Substring-Matching bringt es dir trotzdem nicht. So, weiter, gucken wir, fertig.
starten können.
So.
Jetzt lesen wir hier mal durch. Da sieht man jetzt natürlich viele Informationen, also welcher Port benutzt wurde, zu welchem Port wir hinwollen. Port 80, das ist der Standard-HTTP-Port.
Der unverschlüsselte, sei dazu gesagt. Denn
der unverschlüsselt ist der nicht unbedingt, kommt drauf an, was dahinter ist, aber ja, in der Regel schon.
Der HTTPS-Port, der...
Also man kann auch, wenn man das in der Regel nicht macht, man kann auch HTTPS über Port 80 machen und man kann auch HTTP über Port 443 machen, was ziemlich kontraproduktiv ist und eigentlich alle nur verwirrt, aber man könnte es machen.
443 und wir sehen hier oben auch den Host, also wohin verbunden wurde, und das ist eben genau die Domain, die wir hier auch in unserem Test-Setup haben. Wir können hier durchschauen.
Take Viagra, da bin ich, freue ich mich, ja.
Informationen, die hier in diesem Datenflow drin sind, die meisten sind für uns tatsächlich uninteressant. Wir sehen hier
den Header, Alter.
Also was für Daten hochgeladen wurden, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. User Agent, das hier Mozilla wohl in diesem System verwendet
wurde. Ja, das ist der Standard User Agent, der mittlerweile von allen Browsern mitgeschickt wird, weil du mittlerweile am Browser User Agent gar nicht mehr erkennen können sollst, was du für einen Browser verwendest. Aber es gibt trotzdem Tricks und Wege, trotzdem das rauszubekommen, also tja. Also man hat es abgeschafft, dass man über den User-Agent den Browser identifizieren kann, aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, den User-Agent zu identifizieren. Also eigentlich hätte man sich auch sparen können.
Es stehen viele Informationen drin, aber vielleicht finden wir ja auch unser Passwort hier irgendwo in der ganzen Geschichte. Wir sind nämlich hier in jetzt
unseren Formulardaten
drin.
Wo ist das Passwort?
Und wir haben hier,
guck dir mal da,
das Formularfield Passwort. Und das klingt mir jetzt persönlich sehr danach, wie wenn hier das Passwort enthalten wäre.
Okay, Leute, wer ist FileFat? ASCII 54 ist A? Nee. ASCII, ich glaube 60 oder 63 ist ASCII A. Okay. ASCII 54. Excellent. Zeig mal her. Ach so, ist das Hex oder ist das Dezimal? Keine Ahnung. Also 54 wäre dann 6. Oder aber T. Wenn es Hex ist. Wahrscheinlich ist es Hex. Also ist das erste Zeichen ein T. Oder aber ist es Dezimal. Und dann ist das erste Zeichen eine 6. Nee. Doch. Tja. Wahrscheinlich ist es 6. Leute, wie viel sind das? Wie viel Zeichen sind das? 7? Nee. Ach, Byte Length. 7. Ja. So, ich hätte gesagt 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 oder sowas wahrscheinlich.
Wir haben auch die Daten des Passworts und wir haben hier natürlich die Daten. Das sind jetzt viele Zahlen. Es könnte jetzt natürlich das Passwort sein. Vielleicht hat hier jemand nur Zahlen als Passwörter benutzt, was ich nicht empfehle.
Nee, der Patrick hat recht.
Unsicher.
7 Bytes und so viel Data, das muss Hex sein.
Allerdings ist es in dem Fall so, dass das hier als Hex verschlüsselt ist.
Na, dass Hex mit 0x anfängt, ist ja rein eine Convention, dass man im Source Code weiß, was gemeint ist. Das muss in Wireshark ja nicht unbedingt so sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das... Wahrscheinlich ist es Hex, ja. Wieder fit. Ja, geht so.
Hex ist, oder... Verschlüsselt ist eigentlich komplett der falsche Begriff. Es ist eigentlich nur eine Enkodierung. Das heißt, wir müssen hier jetzt nichts entschlüsseln, sondern wir müssen das Ganze nur dekodieren. Und da gibt es verschiedene Tools,
die man benutzen kann. Mal.
Allerdings ist,
okay, das erste ist ein
Wireshark
T.
hier relativ angenehm. Und
das erste ist ein T.
Tools mit in Wireshark, die das Ganze möglich machen. Würde ich das Ganze hier gerne an...
Ach, ja, ich helfe dir einfach mal. Genau. Also du kannst jetzt einfach rechts klicken.
Richtig.
Es ist ein wenig Paintschem Wireshark auf Deutsch zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das äußerst gewöhnungsbedürftig.
Und dann können wir tatsächlich das Ganze einfach kopieren und wir können das als Hex kopieren, dann haben wir hier unsere Zahlenkette. Oder wir können das Ganze auch einfach als druckbaren Text kopieren.
Druckbaren?
Und dann Wireshark
als druckbaren Text? Okay, das heißt wahrscheinlich auf Englisch auch nicht anders, aber... Wireshark auf Deutsch. Come on, Bru.
Automatisch die Konversion von hier einmal diese Hexzahlenkette hin zu unserem lesbaren Passwort. Und wenn wir das Ganze jetzt einfügen, dann haben
Test
wir
unser 1, 2, 3.
Test ja. 1, 2, 3. Und jetzt können wir natürlich Dateien hochladen, aber das war's. Wir wollen aber noch einen Schritt weitergehen und unter Umständen auch die Kontrolle über das System übernehmen. Das wäre natürlich der Checkpoint.
Okay, ich predikte einfach mal, was jetzt kommt. In diesem Message, falsches Passwort, da injecten die jetzt irgendwas oder so. Und weil es PHP ist und sie einfach absolut gar nichts escapen, wird das dann auf dem Server ausgeführt oder irgendwie sowas in der Richtung.
Und das könnten wir jetzt mal ausprobieren.
Okay. Puzzlemeister, das heißt, danke schön für den Sub. Das eben war noch mein Testpasswort, was ich hier eingegeben habe. Aber das heißt, wir könnten jetzt hier oben einfach mal die Aufzeichnung stoppen und einfach mal eine neue Aufzeichnung starten und dann einfach warten, bis irgendjemand sein Passwort
eingibt. Man muss aber dazu sagen, hey, jetzt muss ich jetzt nochmal sagen an der Stelle. Also das ist ein sehr unwahrscheinliches Angriffsszenario, was wir hier sehen. Ich meine, okay, in dem Fall, man ist tatsächlich in einem unverschlüsselten WLAN und man gibt sein Passwort auf irgendeinem Webserver lokal ein, der kein TLS hat. Okay, das ist aber ein eher theoretischer Fall. Also praktisch wird das wenig vorkommen. Gerade bei wichtigen Diensten ist das eh egal. Du findest heute kaum was login-technisch ohne HTTPS, ohne TLS. Ja, sei es irgendwie die GMX-E-Mails, Web.de-E-Mails, Google, YouTube, meinetwegen Facebook, Instagram, egal was. Also, es hat eigentlich alles. Es ist eigentlich alles verschlüsselt. Und dann bringt es dir im Endeffekt auch nichts, ob das WLAN offen ist und du es mitschneiden kannst. Ja, dann kannst du zwar im Klartext sehen, was verschickt wird, aber. Also. Auf WLAN-Seite, aber unten drunter ist es trotzdem verschlüsselt. Ende zu Ende und insofern, naja. Was heißt escapen? Dass du nicht die Sachen eins zu eins so nimmst, wie sie reinkommen, sondern dass du erst einmal das, wie könnte man das auf Deutsch nennen? Was heißt denn, Moment? Was heißt das auf Deutsch? Dass du es desinfizierst. Also, du desinfizierst es erstmal. Du sorgst einfach dafür, dass beispielsweise. Oh, mir fällt das schwierig, das auf Deutsch zu sagen. Du sorgst zum Beispiel dafür, dass spezielle Zeichen, die normalerweise Source-Code-technisch was bedeuten würden, eben so umgeschrieben werden, dass sie eben nichts mehr machen. Ja? Also zum Beispiel einer der Klassiker ist ja sowas hier, zum Beispiel, ja? Drop, Table, Cackle oder sowas. So. Das wäre hier so eines der Klassiker schlechthin. Und damit das nicht funktioniert, ist das Beste, wenn du irgendeinen Input bekommst, erstmal dafür zu sorgen, hey, warum stehen da irgendwelche komischen unescapten Sachen drin? Ja, und dann würdest du dann wahrscheinlich hier sowas draus machen und was auch immer. So, noch besser ist es natürlich, wenn du die Sachen nicht nur einfach escapest, bevor du sie verarbeitest, sondern wenn du Sachen, die du vom User bekommst, erst gar nicht an der Stelle in deinem Programm verwendest, wo es quasi direkt evaluiert, ausgeführt, interpretiert wird. Also in der Regel solltest du User-Input nie nehmen und in irgendwo reinhauen, wo direkt eins zu eins der Text verwendet wird. Also du willst in der Regel kein Lese-Input und dann execute das als Source-Code machen. Also du musst dich auch, wenn du ein ordentliches Framework verwendest, teilweise schon ziemlich fragwürdig anstellen, dass dir der Fehler überhaupt noch passieren kann. Ich meine, in dem Fall haben sie es wahrscheinlich absichtlich so gemacht, dass man das Beispiel hier gut zeigen kann. Aber versuch mal beispielsweise eine, sagen wir, eine ASP.NET Core-Anwendung zu machen, mache einen Parameter rein, irgendeinen String-Input und versuch dort, dich mal irgendwie zu injecten lassen. Das geht gar nicht so ohne weiteres. Das Einzige, was mir einfallen würde, was du mit ganz vielen Nicht-Nachdenken hinbekommen könntest, ist, wenn du tatsächlich der Meinung bist, du musst irgendeine Datenbank-Query machen und du verwendest dafür nicht strikt das, was Entity Framework dir bereitstellt, sondern du machst irgendwelche Raw SQL Queries in deinem Controller. Und in dieses Raw SQL Query setzt du dann quasi das ein, was du als Parameter bekommen hast. Aber das macht keiner, der noch irgendwie bei Verstand ist. Und also wer das macht, normalerweise sage ich ja, du kannst nichts dafür, wenn du Mist programmierst. Ja, also dich kann keiner rausschmeißen, wenn du Mist programmiert hast. Aber das wäre schon ein Fall, wo ich sagen würde, hey, also ein Raw SQL Query machen an der Stelle, wo du kein Raw SQL Query machen musst und dort dann auch noch 1:1 den User Input reinschreiben. Also das ist schon, ja, also das ist ungefähr wie, was weiß ich, wenn der Klempner die Sicherung falsch rum reinmacht oder so, nicht die Sicherung, die Dichtung falsch rum reinmacht und dann hast du einen Wasserschaden im Keller oder so. Ja, also, ja. Naja, egal, weiter.
Richtig. Das heißt,
Stripes, danke schön für den Sub.
Wir probieren jetzt einfach mal, dass wir hier die Aufzeichnung starten und ja.
Ja, ich glaube, wir brauchen
so, hier jetzt noch startet jetzt. Er. Jetzt wunderbar. Läuft er, genau, hat einen kleinen Moment gedauert und ich gebe jetzt hier als dummer Nutzer mein Passwort
ein. Ja, das sehen Sie jetzt im Wireshark, das ist uns auch klar.
Und wähle mir eine Datei aus, natürlich erstmal einfach mein Profilbild.
Guck mal Leute. Kein Padding im Input-Text, Weird Champ.
Mir eine Datei aus, natürlich erstmal einfach mein Profilbild oder ein Logo. Sehe hier schon so eine gefährliche.
Was ist das? Was sehe ich denn hier? Shell PHP, ich ahne Schlimmes, Leute. Ich ahne Schlimmes.
PHP-Datei, die hier vorbereitet wurde, die ignorieren wir einfach. Ich lade hier jetzt erst einmal etwas hoch und wir sehen auch hier, Screenshot wurde hochgeladen, das Ganze scheint zu klappen.
Ja, dann schauen wir doch mal drauf. Können wir auf die Datei überhaupt zugreifen?
Da können wir garantiert zugreifen. Also sehr gut. Mal draufdrücken, genau, ist hier irgendein Screenshot, den ich mal von meinem Code gemacht habe und das öffnet sich hier auch direkt, wenn man draufdrückt. Und hier sehen wir jetzt auch jede Menge Verbindungen und jetzt müssen wir eigentlich nur hier das hier wahrscheinlich herausfinden.
Genau, das wäre jetzt wieder hier die gleiche upload.php-Datei. Wir sehen wieder unsere index.php-Datei und natürlich die ganzen
TCP-Pakete. Das Passwort.
Und hier können wir
55. Okay, wir wissen, dass 54 T ist. Leute, 55 ist dann was? U? U? Oder? Nee, Hex.
Jetzt wieder kopieren, also wir haben hier wieder unseren Hex, da müssen wir jetzt noch rein zu den Daten, dann können wir auf kopieren und dann, wir könnten es jetzt wieder als Hex da streamen, wir können es als alles exportieren, aber wir wollen den druckbaren
Text. Der ausdruckbare, der druckbare Text.
Das wäre ja ganz angenehm.
Ich muss mir nachher mal gucken, wie das in Fireshark normal heißt.
Dann machen wir hier eine neue Zeile und fügen das Passwort mal
ein. Und was ist es?
Hoffentlich ein hochsicheres Passwort.
Upload 1, 2, 3. Aber mit U war man schon mal richtig.
Sehr kreativ. Ja, ganz wunderbar. Ja, dann schauen wir wieder zurück. Könnten wir ein Bild hochladen? Direkt da drauf gedrückt. Wir müssen zuerst die Datei auswählen. So, jetzt können wir natürlich das Test-PNG mal ausprobieren, öffnen, das Passwort eingeben, falls du so nett wärst.
Und dann, genau, es ist eingegeben und jetzt drückst du einfach auf Upload-Image.
Wunderbar.
Und zack, so, das hat auch schon
da ist es. Hat auch geklappt. Funktioniert. So.
Also diese Message da oben, ja, da muss noch was kommen mit. Die springt mich einfach zu sehr an.
Jetzt können wir hier Dateien hochladen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ich weiß ja nicht, wie der Programmcode aussieht, ich hoffe jetzt mal, dass nur Bilder hochgeladen werden können. Denn falls wir ausführbaren Code hochladen können und der ausführbare Code von außen zugänglich ist, können wir nach Belieben...
Moment mal. Also zwischen hochladen und ausführen sind ja noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Also wenn ich da einfach der Textdatei hochladen kann mit der Endung PHP, das ist zwar nicht schön, aber das ist noch nicht schlimm. Wenn das Ding natürlich die PHP-Datei einfach mal ausführt, dann ist das... Ich wüsste gar nicht, wie man das hinbekommen kann, dass das... Wie macht man das eigentlich, dass es überhaupt geht?
Alles hochladen, was wir wollen und auf dem System ausführen, was im Endeffekt bedeutet, die Kontrolle über das System zu übernehmen. Und das wurde jetzt noch nicht getestet. Das probieren wir jetzt hier live zusammen mit euch aus.
Wir haben hier, das heißt, wir haben hier schon diese verdächtige Shell.php, die du gerade mit mir zusammen rausgesucht hast vor dem Video. Und die lädst du jetzt hoch.
Genau, das ist einfach relativ, also das ist gar nichts Kompliziertes. Das ist von GitHub tatsächlich. Und was hier jetzt passiert ist, dass wir den ausführbaren Code hochladen und der ausführbare Code dann auf unsere Kommandos warten sollte und die dann an das System weitergeben sollte. Wir haben jetzt hier das schöne Passwort, wir haben die Datei, wir laden das mal hoch und so wie es aussieht, haben wir überhaupt keine Filter drin, weder hier im Frontend noch im Backend. Bei
ja gut, wenn da Filter drin wäre, gibt es das Video nicht.
Sachen ist es so, dass hier im Frontend dann nur JPEGs oder PNGs ausgewählt werden können, im Backend aber mehr erlaubt ist, dann kann man den Request abfangen, kann den Request modifizieren und dann weitersenden. Also dass man im Frontend vorgaukelt, man würde ein Bild hochladen und dann im Nachhinein, bevor der Request an den Server geht, bearbeitet, dass was anderes hochgeladen wurde. Das brauchen wir hier jetzt nicht, sondern wir können hier jetzt direkt probieren, kommen wir auf die shell.php drauf
also
und es sieht sehr gut aus.
Warum führt er den Kram überhaupt aus? Ist das irgendein PHP-Ding oder was? Ich überlege ernsthaft, wie ich das in irgendeiner anderen, mit irgendeinem anderen Framework oder mit irgendeiner anderen Programmiersprache irgendwie ähnlich überhaupt hinbekomme. Also für ASP.NET Core fällt mir nichts ein, wie ich das hinbekommen würde. Ja, das muss wahrscheinlich die Kombination sein aus Webserver, der den Request annimmt, guckt, ob es eine Datei gibt, die so heißt, und die dann einfach ungefragt ausführt, ja. Ist halt doof, dass der Webserver keine Ahnung hat, was eigentlich zur Anwendung gehört und was nicht. Ja, und warum kann man überhaupt Uploads, warum ist überhaupt Uploads aufrufbar? Also warum führt er überhaupt Sachen in Uploads aus? Na gut, es ist halt wahrscheinlich PHP Standard-Settings, ja. Ja. Aber ganz davon abgesehen, also mir würde jetzt nichts einfallen, wie ich das beispielsweise in .NET machen würde, dass das überhaupt geht. Mit Node wird es wahrscheinlich funktionieren, wenn ich dort irgendeinen... Ja, aber selbst Node führt doch nicht einfach random JavaScript-Dinger aus, wenn ich die öffne. Also das ist auf jeden Fall sehr fragwürdig konfiguriert, der Webserver. Keine Ahnung.
Jetzt können wir hier verschiedene Befehle ausführen. Probieren wir das Ganze mal aus. Gehen auf Execute und schauen, was passiert.
Also ganz im Ernst, ich hätte keine Ahnung. Also angenommen, ich würde eine .NET Web-Anwendung machen. Ich hätte absolut keine Ahnung, wie ich diesen Fall überhaupt so bauen könnte, dass es betroffen wäre. Ich überlege gerade, wie ich das machen sollte. Mir fällt wirklich nichts ein. Also mir fehlen die Skills, diese Sicherheitslücke einzubauen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es in eine normale .NET-Anwendung reinbekommen würde. Keine Ahnung. Das geht wahrscheinlich nur bei Sachen, wo du zwei, wo du einen Webserver hast und dann files die, also der Webserver muss den Request annehmen, dann gucken, ob es eine Datei gibt und die dann quasi an den Interpreter weiterschieben. Wenn du beispielsweise .NET-Anwendung hast, die ja quasi Webserver und Anwendung in einem ist, also mir fällt beim besten Willen nicht ein, wie ich diese Sicherheitslücke fabrizieren können sollte. Also ich wüsste wirklich nicht, selbst wenn einer zu mir sagt, Max, bau mal eine .NET-Anwendung, die diese Sicherheitslücke hat. Ich wüsste nicht, wie ich es machen sollte. Mir fällt es, keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie ich es einbauen sollte. Also das Höchste der Gefühle ist, in irgendeinem Controller unescapeden Input und da irgendwie ein Raw SQL Query oder so. Aber selbst das, wer macht denn sowas, der noch halbwegs bei Verstand ist? Ja, das ist wahrscheinlich wirklich irgendeine PHP beziehungsweise Script-Problematik zwischen Webserver und dann weiterschieben an das eigentliche Programm, was das ausführt. Aber würde man das normalerweise nicht so machen, dass du ein Upload-Verzeichnis? Okay, das Upload-Verzeichnis brauchst du ja, wenn du direkt über den Webserver deine Bilder da drin auslesen willst. Aber du kannst doch garantiert, sei es in deiner Nginx-Config oder in deiner Apache-Config oder was auch immer, dem garantiert sagen, dass du das nicht im Upload-Verzeichnis machen willst, dein CGI-Krempel. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, wie man das einstellt, aber oder aber man würde das überhaupt nicht unterhalb machen, sondern würde das parallel machen, oder? Du kannst auf dem Webserver halt so konfigurieren, dass es nur, ja, das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen würde, ja. Ja gut, ich meine, es ist schon sehr gestellt, das Video, aber gut, wäre es das nicht, gäbe es das Video nicht.
Der Nutzer www.data, das ist ganz wunderbar.
Okay, das heißt, du kannst jetzt einfach beliebige Sachen da eingeben. Das heißt, du Richtig. Kannst jetzt gerade LS, also es sind
beliebige Sachen, er kann, wenn er Gachi Bass eingibt, passiert nichts.
Befehle, die man halt, oder Bash-Befehle, und da gibt es
PHP ist immer noch ziemlich beliebt.
Zum Beispiel LS ein, was mit die
Dateien auch zu Recht, PHP ist ja gar nicht so schlimm.
Jetzt siehst du alles.
Richtig, genau. Und jetzt kann man Befehle ausführen. Und angenommen, das wäre jetzt tatsächlich ein Projekt, an dem ich
also arbeite. Also das erste, was ich, wisst ihr, was das erste wäre, was ich jetzt machen würde? Erstmal ein SSH. Ich würde irgendwo SSH-Verbindung aufmachen. Am besten noch mit einem Reverse-Tunnel, also mit einem Port-Forwarding und dann direkt da drauf und gut ist. SU wird nicht funktionieren. SU wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also www.data. Also wenn www.data jetzt auch noch sudo machen darf, dann beiß ich mir in den Arsch. Also das kannst ja, das würde ja dann wirklich auf keine Kuhhaut mehr gehen, dass das einer so konfiguriert. Du kannst auch im Prinzip irgendwas x-beliebiges hochladen.
Würde, dann wäre jetzt natürlich nur der erste Schritt getan, weil jetzt sind wir der Nutzer des Webservers. Also im Grunde greifen wir auf das System als der...
Ja, der Webserver läuft auf Port 80, aber der Webserver hat keine Root-Rechte mehr. Die machen das ja in der Regel so. Früher hat man das gesehen in den Init-Scripts. Manchmal. Heute ist das, glaube ich, bei den System-D-Sachen nicht mehr so sichtbar. In der Regel ist das ja so, du startest den Webserver als Root, aber der droppt ja komplett seine Rechte, nachdem er seine Ports aufgemacht hat. Also du brauchst zwar die Rechte für Port 80, aber danach läuft er als www-Root. Also da hast du eigentlich keine Chance.
der Webserver zu. Der Webserver hat natürlich nur beschränkte Berechtigungen und der nächste Schritt wäre jetzt, dass man versucht, diese Berechtigungen zu erweitern, um dann als regulärer Benutzer oder im besten Fall als Root-Benutzer das ganze System übernehmen zu können.
Root hat doch bestimmt auch Passwort. Test 1, 2, 3 oder so.
Hier auf das System so zugreifen zu können, um Befehle auszuführen, ist natürlich schon mal ein großer Erfolg.
Ja, was kannst du denn damit so machen, wenn du jetzt...
Ich meine, wenn du das so hast, kannst du theoretisch gleich dein SSH-Login auf die Webseite public schreiben und sagt, hallo russische China-Chinesen, Hackermans, loggt euch mal auf meinem System ein.
Als Webserver auf die Dateien zugreifst.
Also man kann die Dateien natürlich löschen, man kann noch andere Software hochladen, man könnte den
Webserver... Also ich bleib mal bei dem, das programmiert doch niemand so. Das musst du doch wirklich schon absichtlich kaputt machen.
Als Botnet Command and Control Server benutzen, man könnte Software hochladen, die wo dann DDoS-Angriffe durchführt oder ähnliches. Also im Grunde können wir jetzt im Rahmen des Webservers alles hochladen, was wir wollen. Wir könnten auch die Webseite verändern. Wir können hier...
Du musst bei EA arbeiten.
Wir sind jetzt hier nur im Upload Directory. Wir sind jetzt hier nur im Uploads Directory, aber wir könnten jetzt auch auf andere Directories,
ja, okay, ein bisschen weiter.
Formulare, Befehle ausführen.
Aber ansonsten könnte man jetzt hier eigentlich Schritt für Schritt den gesamten Server übernehmen. Ich könnte jetzt Dateien verändern, ich könnte jetzt einfach, keine Ahnung.
Da können wir hier jetzt nochmal zurückgehen. Anscheinend wird das Ganze hier über den URL-Parameter weitergehen.
Ah, ja, da muss ja noch was kommen. Ich sag doch, diese Message, dieser Parameter, der springt mich von Anfang an. Springt er mich schon an, da muss doch jetzt noch was kommen.
Und eventuell können wir hier verschiedene Sachen manipulieren, also HTML-Code einfügen, JavaScript einfügen und dann könnten wir diesen Link an jemanden senden und falls dieser Link dann hier geöffnet wird, könnten wir mit einer Website, die uns unter Umständen gar nicht gehört, Sachen ausführen. Angenommen, das wäre jetzt hier tatsächlich eine Bank-Website und wir könnten hier in den Link...
Wenn das meine Bank-Webseite wäre, Leute!
Link direkt reinschreiben, ja, sobald der Link aufgemacht wird, dann schick uns mal Geld. Das wäre natürlich unpraktisch. Wir können hier jetzt ja einfach mal ausprobieren, ob das Ganze tatsächlich funktionieren würde.
Sollen wir mal schreiben. Also,
genau.
Also ja, gut. Ja, das wird wahrscheinlich funktionieren.
Das Passwort.
Wunderbar.
Das ist aber gar nicht so schlimm. Ich meine, das ist ja noch alles kleinseitig. Das kann schlimm werden, wenn du so Sachen beispielsweise an eine Fritzbox weiterschicken kannst. Gab's ja auch schon Probleme, irgendwelche Client-Side-Injection-Sachen für die Fritzbox, die dann wiederum dazu veranlasst wurde, irgendwelche Sachen zu machen. Ja, aber also das hält sich, das ist ja noch nicht ganz so schlimm.
Sieht nicht gut aus.
Richtig. Das sieht nicht gut
aus. Beispiel. Wenn dann
ist geklaut. Mein Riesen. Deswegen gibt es hier auch bei der Developer Academy Hilfe und verschiedene Kurse, was IT-Sicherheit angeht, dass man da einfach ein Grundverständnis erhält. Und ich würde wirklich jeden...
Also ich hoffe, keinen, den sie irgendwie an Public Web-Services ranlassen, fabriziert sowas. Ich meine, klar, irgendwo muss es passieren. Das kommt nicht von ungefähr, die ganzen Probleme, die wir die letzten Jahre über hatten, aber... Also das ist ja schon wirklich so grob fahrlässig. Also da muss ja an so vielen Stellen Scheiße gebaut worden sein. Also die Leute, die das programmieren, müssen keine Ahnung haben davon, was sie da programmieren. Die Leute, die den Server administrieren, müssen absolut keine Ahnung davon haben, was sie machen. Also ich weiß nicht. Also... Das war jetzt schon relativ gestellt für das Video. Ja, klar, sonst gibt's das Video nicht. Aber ich halte es immer noch für kein allzu realistisches Angriffsszenario. Zumal diese ganze Wireshark-Geschichte in der Regel ja gar nichts bringt. Ja, okay, vielleicht im unverschlüsselten öffentlichen WLAN, mit einem Server ohne HTTPS, aber normalerweise müsstest du die Sachen ja abgreifen, ohne dass du im gleichen Netzwerk bist wie der User und dann ist egal, ob TLS oder nicht, du kommst halt einfach an den Traffic nicht dran. Es sei denn, du hockst im D6 am Switch, was die meisten wahrscheinlich nicht machen werden. Außer man ist das CIA oder so. So, was gucken wir uns als nächstes an? Erstmal ein bisschen Musik anmachen. HTML lernen. Wie? Was ist das für ein... Was willst du mir sagen, Klausi? Reaper Designs, danke für den Sub. Pog Subscriptions hier, Leute. Sorry an alle, die ich übersehen habe. Das ReFS-Video sah ganz gut aus. Das da. New File System Windows ReFS, das ist doch schon... Das gibt's doch schon eine ganze Weile, oder? Oh, spooky Musik. Zu nervenaufreibend. Viel besser. Da gab's ein Video HTML lernen. Ah. Ja, komm Leute, wir sind doch hier mittlerweile die krassesten Frontend-Devs, die es gibt. Vor allem der Sirius Max. Ich glaube, das ist wirklich der einzige... Nee, das stimmt nicht der einzige. Aber einer der guten Frontend-Devs, die wir hier haben. Wir haben hier einige schlaue Leute. Wir haben den Auskennfuchs. Der Auskennfuchs ist auch immer am Start mit seinen Crit-Layouts, die ich nicht checke, wie sie funktionieren, aber wo er immer weiß, wie die aussehen müssen. Und also wir haben schon Five-Head-Leute im Chat, Leute. Da kann man nichts sagen. Hast du Erfahrung mit Express? Mit Express nicht wirklich. Mit Postgres habe ich Erfahrung, naja. Mit Postgres habe ich Erfahrung, mit Express nicht wirklich. Ich habe bisher immer einen relativ großen Bogen um Node.js-Backends gemacht. Ich habe das auch ehrlich gesagt vor, weiterhin einen großen Bogen zu machen um Node-Backends. Aber Postgres ist die beste Datenbank, die du verwenden kannst. Also, ganz im Ernst, es gibt so viele Alternativen mittlerweile oder so viele Datenbanken. Ja, du hast Sachen, bekanntere Sachen, sowas wie MongoDB im NoSQL-Bereich. Du hast sowas wie CassandraDB, wenn du irgendwelche Sachen clustern willst. Es gibt da mittlerweile heute Datenbanken wie Sand am Meer. Alle mit ihren Vor- und Nachteilen. Aber ich sage jetzt einfach mal was. In 99, oder vielleicht übertrieben, in 95% der Fällen fahrt ihr mit Postgres am besten. Weil Postgres einfach alles kann, was man braucht. Alles. Also, sag mal alles, was man normalerweise so braucht und brauchen könnte. Postgres kann die ganze 0815 relationale Datenbankgeschichte mit SQL-Abfrage und sonst was. Postgres hat eine Volltextsuche. Eine Volltextsuche mit Substrings, verschiedene Indextypen für Volltextsuche, JSON-Support und theoretisch quasi auch so eine Art NoSQL-Support damit. Also Postgres kann einfach alles. Und in der Regel fährt man mit Postgres einfach am besten. Wenn man nicht genau spezifische Anforderungen hat, was man sagt, nee, in dem einen Fall nicht, fährst du einfach mit dem Gesamtpaket aus PostgreSQL am besten. Ja. Gute Frage. Oracle ist das Beste, wenn du viel Geld hast und viel Geld ausgeben willst. Ansonsten insgesamt von den Features her würde ich sagen... Gut, ganz ehrlich, ich habe noch nie Oracle in meinem Projektumfeld verwendet. Wir haben auf der Arbeit Oracle und das ist schweineteuer und das lässt sich nicht richtig virtualisieren, weil du die Host-CPU-Cores bezahlen musst, anstatt die VM-CPU-Cores und sowas. Richtiger Dreck in der Beziehung Oracle. Das kann sein, dass es im Enterprise-Umfeld vielleicht irgendwelche unschlagbaren, geilen Features hat, dass man das haben möchte. Da kann ich jetzt wenig zu sagen, aber zu allem, was ich bisher gemacht habe, finde ich, Postgres ist so als Basis, wenn man keine Ahnung hat, was man eigentlich genau alles speichern will und was man eigentlich in Zukunft noch genau machen will, fährst du eigentlich mit Postgres in der Regel am besten. Du hast alles in Postgres, was es so gibt. Ja? Von Volltextsuche bis JSON-Support, alles, was du dir so von einem relationalen Datenbanksystem vorstellen kannst. Du kannst Time-Series-Daten mittlerweile speichern. Alles. Also, es gibt eigentlich nichts in Postgres, was du nicht machen kannst. Klar, wenn du jetzt, sag mal, wenn du Postgres als NoSQL verwendest oder nur um da JSON rein und raus zu dumpen, würdest du vielleicht mit was anderem besser fahren. Wenn du jetzt beispielsweise nur Volltextsuche machen willst, würdest du vielleicht mit was anderem besser fahren. Aber wenn du was brauchst, was eben eine Datenbank ist und du brauchst vielleicht noch Volltextsuche dabei, das ist einfach unschlagbar, was Postgres für Features out of the box mitbringt. Ja, du kannst, es gibt auch einen GraphQL-Aufsatz für Postgres. Dann hast du quasi Postgres drunter und GraphQL oben drüber und musst dich gar nicht mehr mit Datenbankzeug auseinandersetzen. Kannst nur reines Frontend-Gedöns machen. McFly, danke für den Sub. So, was können wir uns als nächstes angucken? 5 geniale Tools, die du kennen musst. Okay, jetzt bin ich mal gespannt.
Das 5 Tools, die ich für meine Arbeit als Softwareentwickler fast täglich verwende.
Okay, wir sind einfach mal so frei und klicken das schnell durch. Postman kann ich auch nur empfehlen. POG. Auch wenn ich immer noch so der Curl-Boomer bin. Weil mir irgendwie so ein Curl oftmals einfacher von der Hand geht wie Postman. Auch weil Postman ist wirklich nice. Wenn man APIs testen will, sei es seine eigenen, sei es andere, ist Postman. Postman ist richtig gut. So. Charles Proxy, das kenne ich nicht.
Die sah wirklich vor 7 Jahren noch genau gleich.
Was ist Charles Proxy?
Charles Proxy ist ein HTTP-Proxy, was bedeutet, dass der gesamte Traffic, den deine Maschine oder dein Smartphone, da kommen wir gleich noch dazu, mit dem Internet hat, kann man alles überwachen und manipulieren. Das heißt, man kann Requests faken, blockieren, die Responses manipulieren oder einfach nur in den ganzen Datenverkehr reinschauen. Das geht sowohl auf dem Laptop oder Computer, auf dem Charles installiert ist.
Okay, kann ich mir vorstellen, ist praktisch. Aber auch
mit iOS und Android.
Miro.
Das haben wir Miro. Den meisten Leuten wird das sicherlich schon ein Begriff sein.
Nee, auch wenn ich mir blöd vorkomme, habe ich noch nie gehört.
Vor allem den Leuten, die schon professionelle Erfahrung im Bereich der Softwareentwicklung haben. Ich benutze Miro regelmäßig.
Noob confirmed, ich habe keine Ahnung, was Miro ist. Als ich
meiner Frau davon erzählt habe, dass Miro ein Sponsoring mit mir machen wird, war sie super begeistert, denn sie arbeitet im Marketingbereich, arbeitet aber selbst auch täglich mit Miro. Miro ist ein virtuelles Whiteboard, mit dem man gemeinsam mit anderen Personen gleichzeitig Ideen ausarbeiten kann. Es würde gar keinen Sinn ergeben, alle Funktionen zu zeigen, denn dafür bräuchte man wahrscheinlich 10 Videos.
Ah, Moment, das ist Werbung. Jetzt verstehe ich das.
Klassische Whiteboards machen.
Das ist Sellout.
Maps, Brainstorming.
Jetzt verstehe ich. Ganz ehrlich, ich hab von dem Tool noch nichts gehört. Keine Ahnung. Mag ja wirklich richtig POG sein. Ich habe keine Ahnung. Copilot, ja.
Über den geht den Alltag hin.
Copilot kostet mittlerweile leider was.
Und wenn du jetzt denkst, verdammt, was redet der? Was ist denn hier überhaupt der GitHub Copilot? Stell es dir mal vor.
Aber Copilot ist wirklich nice.
Code-Autovervollständigung auf Steroide. Denn die künstliche Intelligenz, und da steckt wirklich künstliche Intelligenz drin, also das Problem löst.
Wird nur Copilot ist wirklich nice.
Copilot so. Fehler macht, erkennt man dann wirklich sehr gern
Programming.
Ganz viel. Und der Name ist einfach Hintergrundmusik zu haben, die man einfach nur ausblendet.
Also ganz ehrlich, da mache ich meistens irgendwelche Focus-Work-YouTube-Playlists oder sowas an. Und gut ist. So. File-System. Das Internet versus das Jugendwort des Jahres. So viel verdient eine Zugbegleiterin. Oh, wahrscheinlich viel zu wenig für den Scheiß, den die sich den ganzen Tag anhören muss. Day in the life of a software engineer at LinkedIn. Was haltet ihr davon, Chat? Meint ihr, die arbeiten diesmal was? Oder die sind wieder nur am Rumlaufen und Smoothies machen. TempOS in 100 Sekunden müssen wir uns auch noch angucken. Okay. Chat, ich sag's nur schon mal, reißt euch zusammen. Okay, auf geht's. 8 Uhr, wake up. Okay, erstmal Gesicht eincremen, alles klar. Ist wichtige Sache. Okay, 8 Uhr. Auf geht's. Kein Homeoffice, Weird Champ. Ich meine, ich bin schon mal begeistert, die steht zu, sagen wir noch, halbwegs normalen Zeiten auf. Ich meine, mir persönlich, wenn ich auf die Arbeit fahren muss, ist 8 Uhr fast ein Ticken zu spät. Also ich bin früher immer 5.45 Uhr aufgestanden, das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Das war mir tatsächlich, Chat, ich habe gesagt, reißt euch zusammen. Es geht schon los, ich wusste es. Sobald ich gesehen habe, das ist eine Programmiererin, war es mir klar, dass der Chat sich an manchen Stellen wieder nicht zusammenreißen kann. Früher bin ich 5.45 Uhr aufgestanden, das ist mir eindeutig zu früh. Da bin ich nicht mehr in der Lage zu denken, normal dabei. Aber 8 Uhr ist mir insofern auch ein bisschen zu spät, weil wenn du dann 8 Stunden arbeiten musst und erst um 8 Uhr aufstehst, dann bist du ja um 9 oder 10 erst auf der Arbeit und du musst 8 Stunden, 18 Uhr kannst du dann erst raus, das ist halt auch Müll. Guck mal, das Video ist zu einem Viertel vorbei und wir haben jetzt erst 20 Minuten des Tages. Hoppa, hoppa. Ist das schon Arbeitszeit? Eher nicht, oder? Weiß nicht, wie modern die bei LinkedIn sind. Okay, eins finde ich ja schon mal realistisch. Die steht auf, isst was, fährt zur Arbeit, setzt sich dann an ihren Platz und es sieht so aus, als würde sie jetzt arbeiten. Ich bin übrigens immer noch, es ist mir immer noch ein absolutes Rätsel, wie es viele Leute, die bei den ganzen Five-Hat-Companies arbeiten, wie die das immer schaffen, ohne Maus und Tastatur zu arbeiten. Okay, 9 Uhr anfangen zu arbeiten. Okay. Ist normal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, das mache ich morgens auch als erstes. Ich guck immer Teams und guck immer Mails und mal, ob irgendwo was, irgendwelche Tickets, einer was reingepostet hat. Stonks werden gecheckt, Bässe. Big Stonks. Es ist 9 Uhr! The day ist aber... Apoc, höhenverstellbarer Schreibtisch. Moment, Chat, sehe ich das richtig? Die arbeitet den größten Teil des Tages was? Was ist denn da los? Ich dachte, warum spielt die kein Billard oder so? Oder kein Tischkicker oder kein Pong oder keine Wii oder warum ist sie nicht in der Kantine oder warum chillt die nicht auf der Terrasse oder warum, was ist denn da los? Warum arbeitet die denn? Hacker-Modus aktiviert. Uhr. Moment! Das ist ja mal wirklich ein realistisches Video. Die hat morgens angefangen, ist morgens aufgestanden, ist auf die Arbeit gefahren und hat dann gearbeitet bis zum Mittagessen. Ja, wait a minute, das ist... Wie jetzt? Die wollen wirklich sagen, die arbeitet da ganz normal. Ah, Poggers, Burger. Pog Tasty. Das sieht äußerst gesund aus. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich nicht normal, aber ich weiß nicht, ich kann so nicht arbeiten. Ich muss am Schreibtisch sitzen und brauche meine Ruhe. Ich brauche eine Tastatur und eine Maus. Und den Tag fünfmal den Schreibtisch wechseln, hätte ich auch keinen Bock drauf. So, und jetzt ist gleich 18 Uhr oder so, weil das Video ist gleich vorbei. Habt ihr feste Schreibtische, ja? Naja, ja und nein. Wir haben zwar theoretisch feste Plätze, also sprich, wenn du im Teams nachguckst, wo jemand sitzt, dann sieht man das. Aber wir haben auch Arbeitsplätze, wo man sich einfach so hinsetzen kann. Und auch so kleine schalldichte Büros, wo man, wenn dann alles abfuckt, wo man reingehen kann. Moment. Okay, das Video ist ja tatsächlich wirklich realistisch. Die ist um 8 Uhr aufgestanden, hat um 9 Uhr angefangen zu arbeiten, um 17.30 Uhr geht sie heim. Also sprich, die hat einfach jetzt auf der Arbeit gearbeitet und geht dann heim und macht nicht erst noch Karaoke mit den Buddies von der Arbeit oder sowas. Das ist ja tatsächlich mal ein ganz normaler, realistischer Arbeitstag. Ja, das ist ja mal einfach ganz normaler Arbeitstag. Wie jetzt? Das deckt sich aber überhaupt nicht mit den anderen Videos. Ja, ne? Voll langweilig. Die machen keine Smoothies, die spielen kein Pong und sonst was den ganzen Tag. LinkedIn ist nicht agil. Anscheinend sind die aber agil genug, dass keiner mehr Xing verwenden will. Nee, da wirklich viel mitbekommen hast du nicht. Aber immerhin auch deutlich realistischer als das, was wir in anderen Videos bisher gesehen haben. Zum größten Teil zumindest. So, wir gucken uns jetzt an TempelOS in 100 Sekunden. Auf geht's.
An open source 64-bit operating system designed to be the third temple prophesied Prage, by the Bible.
Leute, bitte einmal in Chat. Einmal in Chat. Es passt. Es hat noch nie so gut gepasst wie jetzt. Prage. Einmal Prage. Dann mache ich das Video auch weiter. Okay, gut, gut.
It was created in 2005 by Terry Davis, an exceptionally talented programmer.
Der Typ hatte einen ziemlichen Dachschaden.
Or diagnosed with schizophrenia. He wrote the entire operating system himself at his parents' house in Las Vegas, which included a bootloader, kernel, window manager, 3D graphics library, and multiple games, all powered by his own compiler and custom programming language called Holy C. Amazingly.
Ich finde das immer noch so geil, Alter. Ich dachte, als ich das erste Mal gesehen habe, das wäre irgendeine Verarschung oder so. Aber nein, das ist ernst. Jasper, danke für den Sub.
Amazingly, it all fits in under 100,000 lines of code at 1.4 megabytes, just as God intended. He believed he was God's chosen programmer and implemented features.
Ich meine, dass der Typ einen Dachschaden haben muss, siehst du schon bei solchen Aussagen, oder? I am God's chosen programmer. Da weißt du schon, der Kerl kann immer ganz dicht sein. The feature
is described as a modern-day way of speaking in tongues. It renders graphics at 640 by 480 resolution, limited to only 16 colors. The underlying language, Holy C, resembles C or C++, but has functions that can be invoked without parentheses or arguments, and uses just-in-time compilation, which means it doubles as a shell language that can be executed directly from the terminal. Unlike other operating systems like Linux or Windows, it's ring zero only, which means everything happens directly in the kernel, including user programs. You have complete control over the operating system source code and hardware. That may not seem very safe, but it's the way it is because it's fun. To get started, you'll first want to download the ISO file from the TempleOS website. From there, use a tool like VirtualBox configured for a 64-bit operating system that boots this file. On startup, it creates a single immortal task named Adam. It's the father of every other task, just like in
Normalerweise würdest du halt sagen, ey, muss Satire sein, aber nein, ist es nicht. Der meinte das wirklich ernst.
The Book of Genesis. It can also take advantage of multiple CPU cores, where each core gets its own immortal Seth task. Once inside, you can take the tour or immediately start speaking in tongues by hitting F7, which generates a pseudo-random word from God. You can also have God draw you a picture with Shift F6.
Da kannst du mit Gott sprechen über die Shell, nicht schlecht.
To perform a God doodle. That was fun, but now use Control M to open up the personal menu. From here, you'll find a huge variety of games, like 3D first-person shooters, 2D strategy games, and simulations like After Egypt, where you play the role of Moses, and also has utilities to manage your finances and make music.
Der Kerl muss so... Also siehst du mal, was so ein Dachschaden alles... bewirken kann, ja.
Remember, this is all made possible by a custom graphics library. If you're not happy with the way it works, simply open up the source code, make some modifications in Holy C, reboot, and enjoy. Every line of code is right at your fingertips thanks to the Red C file system. The end result is one of the most complex pieces of software ever written by a solo developer. But there's a lot more to this story, and sadly, Terry Davis passed away in 2018 at the age of 48. He was both a highly controversial internet personality and genius programmer. This has been Temple OS in 100 seconds. Hit the like button if you want to see more weird videos like this. Thanks for watching, and I will see you in the next one.
Der Typ hatte wirklich, also das kann man nicht anders sagen, der hatte wirklich eine ernsthafte psychische Störung, ja. Also der hatte wirklich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber da sieht man mal, was das bewirken kann. Das heißt ja nicht automatisch, dass die Leute blöd sind. Der ist richtig Big Brain gewesen, der Kerl. Er hat sich halt Sachen eingebildet, die es nicht gibt, aber okay. Wir machen viele Subscriber auf Twitch auch. Oder generell. Viele Leute bilden sich Sachen ein, die es gar nicht gibt. So, was ist das jetzt, irgendeine Copypasta oder was? Was man hier lesen und hören muss, ist ja hart grenzwertig. Was man hier lösen und hören muss, ist, ah, okay, na dann. Wie kann ich meine Firma überzeugen, TempleOS in Production einzusetzen? Erstmal einen Docker-Container draus bauen. Nee, der Kerl, der war wirklich gestört. Man weiß, glaube ich, gar nicht, ob es Selbstmord war. Also man weiß gar nicht, ob der sich umgebracht hat. Er wurde, glaube ich, von einem Zug überfahren. Und man weiß bis heute nicht, ob der sich quasi umgebracht hat oder ob der einfach nur blöd vor den Zug gelaufen ist. Also der war wirklich durch, ja. Hast du schon ein bisschen mit Image Generation KI rumgespielt? Nein. War das der erzählte, dass er von der CIA verfolgt wird? Ach, keine Ahnung. Der hatte halt doch echt einen ziemlich harten Dachschaden. Nee, habe ich noch nicht. Aber ich habe mir heute Morgen einen Blog-Eintrag über OpenAI durchgelesen. Und ich bin am Überlegen, das mal auszuprobieren. Ein paar Credits aufladen und los geht's. Dann generiere ich einfach meine YouTube-Thumbnails in Zukunft nur noch per AI. Und dann AI-Stonks. Nee, das schaue ich mir hier bestimmt nicht an. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, ja. Ja, wahrscheinlich wollte er ursprünglich FreeBSD verwenden und hat den Teufel gesehen als Maskottchen. Da ging das nicht. Da muss TemploS her. So, also, können wir uns noch irgendwas angucken? Oh, mein Hals ist echt immer noch ziemlich Pains Champ. Das Internet versus das Jugendwort des Jahres. Okay. Was ist denn das Jugendwort des Jahres 2022? Sus? Nee. Nee, Jugendwort des Jahres sind die Top 10. Okay, zeig mal her. Gomme Mode. Das hat bestimmt nichts mit Gomme, dem Minecraft-Server, zu tun, oder? See you. Das spricht man doch bestimmt anders aus. Leute, wie spricht man das aus? Das müsst ihr dem Boomer in mir mal erklären. Wie sagt man das? See you? See you? Oder... Muss man das langziehen oder wie spricht man das aus? See you. Okay. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Was? Nee. Nicht wirklich, oder? Ich muss mich in... Doch, anscheinend spricht man das so aus. Alles klar. Okay, das wild. Okay, das kenne ich, das ist aber doch auch nichts. Digga, Alter, wie lange ist dieses Wort schon angesagt? 3-4 Jahre, Digga? Warum ist das jetzt erst drinne? Macher. Bodenlos. Slay. Sus. Bro. Aha. Gibt's da nicht bessere Wörter für? Die Liste ist bodenlos. Okay, also, das Internet versus das Jugendwort des Jahres.
Alles fing an 2014 mit dem Bild von einem jungen Eric Cartman im Hitler-Kostüm. Irgendwo in den Weiten eines autistischen Internetforums. Deutschland braucht eure Hilfe. Es gibt ein Votum für das Jugendwort des Jahres 2014. Momentan führt ein türkisches Wort und wir wollen es vernichten und ersetzen mit dem Wort Fapieren. Was so viel
Fapieren?
Wie
Masturbieren. Da kann ich mich auch dran erinnern. Papier. Ja, da kann ich mich auch gerade erinnern.
Es wäre eine große Ehre für uns. Und so stürzten sich ein Haufen mutiger Helden auf die Seite und stimmten für Selbstbefriedigung bei Jungs ab.
Auf der ganzen Welt verpflichten sich junge Menschen, um für die Zukunft zu kämpfen.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Ich leiste meinen Beitrag.
Everyone voted for you, right?
Doch sie erreicht mit ihrer geballten Kraft gerade mal 12%. Der Slang läuft bei dir und der durch Chaos Rebel entstandene Hype um das Wort Haiwan war zu mächtig.
Haiwan? Okay, das kenne ich nicht.
Haiwan, geht auf diese Seite da oben und votet dafür ab.
Der Ansturm an Haiwan-Voten in 14-Jährigen war so enorm, dass ein neuer Plan her musste. Und so kreierten die Freiheitskämpfer eine exakt gleich aussehende Jugendwort des Jahres Facebook-Seite, likten diese hoch und machten dort indirekt Werbung für das Wort Papier. Die intelligentesten Köpfe programmierten derweil einen Bot, der in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen IPs für Papieren abstimmt. Parallel wurde versucht, sich bei der...
Oh, das war wieder geil.
Der Jury zu bewerben, um Papieren von innen heraus an die Spitze zu bringen. Der Plan war genial, doch bald zeigte sich schon der nächste Gegner. Ungespielt machte sich über den momentanen Platz 1 Papieren auf Twitter lustig. Er möchte es nicht zulassen, dass dieses dumme Wort gewinnt und forderte somit die Leute auf, für Läuft bei dir zu voten. Und somit war der Jugendwortkrieg eröffnet. Durch die Masse an teilnehmenden Leuten fing außerdem das erste
Mal... Ja, läuft bei dir ist doch schon total... Das ist ja schon fast Boomer-Sprache mittlerweile.
...an Personen zu snitchen. Es wurde zwar versucht, jegliche Personen zu identifizieren und auszulöschen, aber es war bereits zu spät. Der Plan war aufgeflogen. Und ab dem Zeitpunkt bekamen unsere Helden das erste Mal die verdiente mediale Aufmerksamkeit.
Mit einer Internetumfrage sucht Wörterbuchverlag Langenscheid das beliebteste Jugendwort des Jahres. Der Begriff, der momentan klarer Spitzenreiter ist, ist auch der bizarrste. Papieren. Das Kunstwort soll Selbstbefriedigung bei Jungs bedeuten.
Da nun alle Hoffnungen verloren waren, dass Papieren tatsächlich von der Jury akzeptiert wird, gab es nur noch ein Ziel. Das Wort Haiwan mit in den Urin zu reißen. Der Plan? Wir behaupten, Haiwan sei in stark muslimischen Kreisen ein Synonym für Homosexuelle, was es somit schwulenfeindlich macht und deswegen als Jugendwort nicht angenommen werden darf. Und so schrieben die Papieren-Konnoisseure mehrere Leserbriefe an Zeitungen und fluteten ganz Twitter mit dem Hashtag Queers gegen Haiwan. Und auf der Fake-Facebook-
Oh Gott, die Leute haben Probleme, Mann.
Buchseite wurden derweil aufklärende Posts erstellt.
Florian erklärt Mahmoud, warum das Wort Haiwan diskriminierend ist und disqualifiziert werden muss. Das Ziel unseres Projekts ist es, voneinander zu lernen.
Jegliche Leute stimmten über die kommenden Wochen weiter ab und schickten ihre Wörter ein.
Babo.
Als die Ergebnisse feststanden, war man empört. Papieren ist nicht auf der 1 geblieben. Nein, Papieren ist nicht mal mehr in den Top 5 aufzufinden. Denn die Jury hatte sich dazu entschieden, das Wort einfach zu verbannen, weil angeblich nur Internet-Trolle dafür gestimmt haben. Ein Schlag ins Gesicht. Und die Redewendung, läuft bei dir, war auch noch der Sieger. Die Schlacht war verloren, doch der Krieg noch lange nicht. Im Jahr darauf wurde das Jugendwort des Jahres Smombi. Eine Mischung aus Smartphone...
Das hat doch nie jemand verwendet, dieses Wort, oder?
...und Zombie. Und hier stürzten sich auch das erste Mal neugierige Facebook-Mütter auf das Smartphone-Phänomen und erschufen somit ihre ersten Meme-Versuche.
Kindheit ohne Handy. Ich war dabei. Kopf hoch. Smartphone ist heilbar. Man sollte das überall hinstellen. Hahaha. Die Jugend heutzutage so traurig, wie die Kids heute spielen. Oh mein Gott. Wow, das ist ziemlich tiefgründig. Handy böse. Handy macht Frau tote. Oh mein Gott. Das Buch macht dich Regenbogen. Aliens kommen, aber alle sind am Handy. Der böse Wi-Fi-Hai wird alle fressen. Ha.
Das fand ich tatsächlich ganz lustig.
Am Handy, der böse Wi-Fi.
Ich weiß nicht.
Alle fressen. Ha, 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 das ist so lustig. Ha, ha.
Ich muss sagen, den Haifisch fand ich wirklich nicht schlecht.
Ha, 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 unglaublich. Ha, ha. Jochen, die Apokalypse startet, rettet.
Das eigentliche Jugendwort des Jahres 2015 sollte Alpha Kevin werden. Was
Alpha Kevin.
Weil zu der
stimmt,
Zeit alle
stimmt. Ich erinnere mich dunkel dran, da war was,
Kevins
ja.
Kevins und Chantals in Grund und Boden gerostet wurden. Dies wurde dann aber wegen Kevin-feindlicher Diskriminierung abgeschafft. 2016 entschied sich die Jury dann für Fly sein. Und 2017 was? Wurde es der Ausdruck E-Bims. Doch welche überaus witzige Person...
Moment, war das Danny gerade? Sekunde.
Worden. Dies wurde dann aber wegen Kevin-feindlicher Diskriminierung abgeschafft. 2016 entschied sich die Jury dann für Fly sein. Und 2017 wurde...
Was macht der eigentlich? Schon ewig nichts gehört.
Der Ausdruck E-Bims. Doch welche überaus witzige Person kam eigentlich auf die E-Bims und Fongsprache? Im Jahr 2015 erklärte eine Person namens Willy nachdenklich. Er sei der Erfinder dieser Sprache. Dieser führte auch eine Facebook-Seite, auf der er sehr lustige Bilder teilte. Als dieser dann Stück für Stück in...
Das ist doch tatsächlich nicht schlecht, also.
Gebildet halte. Als dieser dann Stück für Stück in Medienberichten auftauchte, entschied er sich nicht nur dazu, super witzige Artikel zu verkaufen, sondern auch live aufzutreten und aus seinem Buch Eins gutes Buch vom Humor her vorzulesen.
Die Luftfeuchtigkeit in Wohnungen von alten Leuten ist generell viel höher, da die viel Gemüse dümpsten. Und sonst auch viel mit kochendem Wasser machen.
Doch als Twitter, natürlich wieder Twitter, merkte, wie viel Geld Willi damit machte, ging sie dieser humorlosen Sprache auf die Spur. Der eigentliche Erfinder ist nämlich der Boy himself.
Mr. Moneyboy, aka Lil Young, aka MBZ Pineapple the Fruit Dude.
Der Typ, Alter. Das ist der Beste. Moment, wie hieß er zwischenzeitlich? J... Plug S, L oder so. Slim Plug. Ah ja, hier. JSL No Plug, genau.
Und so entstand der Hashtag Kein Applaus für Willi, indem man versuchte, Willi zu boykottieren. Und später, als der Shitstorm langsam abflachte, versuchte dann eine Werbeagentur, die Fong-Sprache patentieren zu lassen, um sich Rechte an super witzigen Merchartikeln zu sichern. Natürlich erfolglos. Und ganze 5 Jahre später sind auch die ersten alten Menschen auf Facebook auf die Sprache aufmerksam geworden. 2018 hat sich dann neben Bruder muss los und Lauch das Wort Ehremann durchgesetzt. Und damit waren die Leute eigentlich relativ zufrieden. 2019 fiel die Wahl aus. Angeblich, weil der Verlag gewechselt wurde und sie schlichtweg keine Zeit hatten, ein einziges Eingabefeld zu organisieren. Jedoch gibt es das Gerücht, dass Russen die Seite gehackt haben, weil das Wort Putinieren, was so viel heißt wie auf...
Das kann doch nicht wirklich so...
Bärenjagd gehen.
Putinieren, Alter!
Offended hat. Und so stand die Wahl für 2020 vor der Tür und es gab keine Jury mehr.
Ach du Scheiße.
Soll ab nun selbst entscheiden. Und so sollte das erste Mal in der Geschichte vom Jugendwort des Jahres ein Wort gewählt werden, was allen gefällt. Ein Wort, was universell einsetzbar ist, wofür wirklich alle Leute, es war Hurensohn. Wirklich alle Leute wollten, dass es Hurensohn wird. Denn Wörter wie Köftespieß.
Das können die doch, das können die nicht wirklich in das Jugendwort aufnehmen.
So einen schönen Köftespieß, weißt du?
No front.
No front.
Mashallah. Konnten alle nichts ausrichten gegen die alles überschattende Macht von... Und natürlich programmierte jemand wieder ein Bot, der regelmäßig für das Wort Hurensohn abstimmte. Mensch, das kam jetzt unerwartet. Doch Langenscheid fand das gar nicht gut. Und so entschieden sie sich dazu, das erste Mal in 12 Jahren ein richtiges Statement zu bringen.
Es kursiert das Gerücht, dass das Wort Hurensohn, das Jugendwort 2020 werden soll, doch Langenscheid prüft alle Wörter zuvor auf Diskriminierung und Beleidigungen und entfernt diese entsprechend. Demnach wird Hurensohn nicht in den Top 10 erscheinen.
Eine Strafe.
Warum das beleidigt doch jetzt keinen konkret, oder? Ich meine, das ist halt eine universell einsetzbare Beleidigung. Es geht dagegen keinen jetzt irgendwie speziell.
Niederlage für jeden Redditor und Hurensohn-Fan. Doch wenn Langenscheid eh jedes Mal mit in die Wahl angreift, weil ihm die Wörter nicht gefallen, dann schauen wir doch mal, welche Wörter Langenscheid selber in 12 Jahren Jugendwort des Jahres in die engere Auswahl brachte. Merkules. Mischung aus Angela Merkel und Herkules. Selfie-Side. Tod durch ein Selfie. Textmarke Augen.
Das hat doch alles kein Mensch verwendet.
Für stark betonte Augenbrauen. Cocktime. Zeit, die Männer untereinander ver...
Was? Cocktime?
Cocktime. Cocktime.
Oh Mann.
Sorry. Raumschiff. Eine Bezeichnung für super oder toll.
Hallo, du bist echt Raumschiff.
Senfautomat. Anderes Wort für Besserwisser.
Eigentlich sollte man Marihuana ja für...
Merkeln. Ein anderes Wort für Nichtstun. Laser. Noch ein Wort für super oder toll.
Hallo, du bist echt Laser.
TMI-Hose. Hose, bei der mehr zu sehen ist, als einem lieb ist. YOLBE. Kurzform von You Only Live Bis Elternsprechtag. Bambus. Ein anderes Wort für cool sein. Looten. Wort für einkaufen gehen. Depp. Oh mein Gott, nicht der Depp, nein, nicht der Depp. Und hier liegt doch das Problem. All diese nominierten Wörter werden nicht von einem einzigen Jugendlichen gesprochen. Doch mit der veränderten Wahl 2021 sollte nochmal alles anders werden. Nominiert für das Jugendwort 2021 waren...
Es ist Montag! Nee, Mittwoch, nicht Montag! Mittwoch!
Amogus.
Sus. Geringverdiener.
So, genug Schabern.
Schabern.
Der Typ.
What the... Papatastisch. Und so zogen alle Armee in den Krieg. und stimmten für ihr perfektes Jugendwort des Jahres. Und die Schlacht war eröffnet.
Was bin ich sehend?
Naja, so ähnlich sah das dann aus. Eigentlich wurden nur lustige Memes gepostet und die Wörter, die sich dann am meisten durchsetzen konnten, für die wurde dann auch gevotet. Und dann war es soweit. Die Top 10 stand fest. Und das erste Mal in der Geschichte der Tagesschau. Öffentlich.
Ja. Das, ich bin mir nicht sicher, ob da mal einer im Team bei der Tagesschau mal wirklich ein bisschen Weitsicht hatte, diesen Clip rauszubringen, wo die das vorliest,
Shitposting.
Diese Wörter stehen ja zur Auswahl.
Sass.
Sheesh. Wild. Digga. Sass. Cringe. Akkurat. Same. Papatastisch. Geringverdiener. Und Mittwoch.
Das Feedback war gemixt. Neben gefühlt 1 Milliarde unangenehmer TikTok-Videos waren die Leute erstaunt darüber, wie Susanne die Wörter wie Lottozahlen runterliest. Und 2 Monate später war die Abstimmung zu Ende. Und die Tagesschau war diesmal vorbereitet wie noch nie.
Gewonnen hat Cringe.
Cringe!
Aber was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Läuft bei dir. ARD.
1000 IQ-Move. Den ihr auftretenden Shitstorm kontern, indem man selber bereits vorwegnimmt, dass man cringe ist. Cringe kontern mit cringe. Das Wort kam zwar wie gewohnt mal wieder 2 Jahre zu spät, jedoch waren diesmal alle zufrieden. Denn das cringe. Erste Mal beschreibt das Jugendwort des Jahres das Jugendwort des Jahres. Und für 2022 gibt es schon ein paar Vorschläge, wie zum Beispiel Anthrozopoulos, welcher einfach nur der Name von dem Autor ist, der über den Mittwochsfrosch geschrieben hat. Ich persönlich habe auf meinem Twitter für Bosscock geworben. Und falls euch... Name
was?
Von dem Autor ist, der über den Mittwochsfrosch geschrieben hat. Ich persönlich habe auf meinem
Bosscock. Das muss gewinnen, das Wort aller.
Dafür Bosscock geworden. Und falls ihr euch jetzt fragt, dass einfach nur das Genital von Kollega ist, dann muss ich euch enttäuschen. Denn Bosscock ist eine Bewegung. Außerdem kann man Bosscock in jedes andere Wort füllen. Zum Beispiel, ich habe heute wieder mal gebosscockt. Oder ich möchte mit vielen Leuten bosscocken. Außerdem stärkt der Bosscock das Gemeinschaftsgefühl untereinander, sobald man mehrere Leute findet, welche auch viele von dem Bosscock halten. Das war Bushidos Anblick, als er den Bosscock gesehen hat. Das muss ja was heißen, oder? Dann gibt es noch die Krieger des Bosscocks. Und nun ja, wart ihr schon mal auf einer Bosscock-Party? Da kommen Leute mit dem Bosscock an und es geht richtig wild zu. Dann gibt es noch Bosscock-Merch und das ist echt unfassbar, Leute. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Bosscock das Jugendwort des Jahres.
Da wäre ich auch dafür. Was gibt es denn zur Auswahl? Also, bei Bosscock bin ich auch. Ist da Bosscock dabei? Nee. Abstimmung. Wo kann man abstimmen? Wo ist bei Langenscheid ist das doch immer, oder? Ich weiß noch nicht mal, wo ich. Ich bin ja zu dumm, das Wort zu finden, wo man abstimmen kann. Anscheinend ist es schon durch. Aber Bosscock, also da könnte ich mich tatsächlich mit anfreunden. Also von den Sachen, die es hier zur Auswahl gibt. Also ganz im Ernst. Fand ich Bosscock eigentlich am besten, ja? Ich meine, Sass ist eigentlich ja schon wieder out. Mein Digger ist daueraktuell. Wild irgendwo auch. Was Gomme-Mode sei, ich habe keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich nichts mit Minecraft zu tun haben. Was, das hat was mit Minecraft zu tun? Moment, das ist doch seit, keine Ahnung, 8 Jahren. Ah, Bosscock hätte ich nicht schlecht gefunden. Muss ich sagen, also. Hätte ich mal kein Corona gehabt und hätten das etwas früher rausbekommen, dann hätten wir einen Bosscock-Vote-Bot programmiert. Insi-Modus. Insi-Modus wäre auch ein super geiles Jugendwort geworden, ja. Insi-Modus. Also, ich muss sagen, Insi-Modus wird mir fast noch besser gefallen als Bosscock. Oh Mann. Okay, jetzt sind wir wieder voll auf dem aktuellen Stand, was die Zoomer-Sprache angeht. Jetzt weiß ich Bescheid. Ah, Mann. Ah, kurz was trinken, ja. Leute, mein Hals tut weh. Ich glaube, ich höre jetzt auf zu streamen. Aber wirklich lustig. Also, Bosscock ist muss ich mir merken. Das muss ich in meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Massive 3 Milliarden Bits. Welche Playlist ist das? Das ist, Moment. Top 50 Mario Songs of All Time. Die Bosscock Playlist. Also, wenn nächstes Jahr programmieren wir einen Bot, der abstimmt. Ja, ging ja gar nicht so sehr darum. Ging eher um den Umstieg von Windows auf Linux und warum das für viele Leute nichts ist. Leute, ich müsste eigentlich ein neues Video machen, fällt mir auf, jetzt wo Corona rum ist. Ich habe irgendwie schon 25 Tage kein Video mehr hochgeladen. Mir fällt aber gerade so spontan kein Thema ein. Ich habe mir in den letzten Tagen auch keine Gedanken drüber gemacht. Ich meine, ich könnte ein Video, so ein Low-Effort-Video machen. Ich habe Corona überlebt oder so. Aber wen juckt's? Interessiert doch keinen mehr. Stellenanzeigen-Video ist zu aufwendig, das kriege ich nicht an einem Tag aus dem Ärmel geschüttelt. Also falls jemand eine gute Idee hat. Ja, dankeschön. Ich bin jetzt 38, Leute, übrigens. Ich habe es geschafft. Reaction-Content. Nee, das kann ich nicht auf YouTube machen. Es gibt, eigentlich braucht man dazu gar kein nichts machen. Kubernetes ist das, was gewonnen hat. Nee, Stellenanzeigen-Video geht nicht. Das kriege ich nicht. Deshalb, da muss ich mir ein bisschen Gedanken zu machen und vor allem ein paar raussuchen. Das Video von ihm als Reaction. Nee. Pog. sowas wäre ja mal gar nichts für mich. Da hat man mit Leuten zu tun, oder auch noch mit gestörten Leuten. Wobei, passt eigentlich gut, ne? Ja, naja, das wird vielleicht, das ist ein guter Titel für einen Stream, ich weiß nicht. Aber nicht für ein YouTube-Video. Oh, ja. Oh, Leute. Zumindest, ich bin froh, ich habe 2,5 Stunden durchgehalten. Tut der Hals zwar weh ein bisschen, aber ich muss mal wieder online kommen. Ich hab Geruchsverlust, kein Geschmacksverlust. Aber ja, das könnte auch dazu führen, dass man C++ mag. Tierlisten. Naja, was soll ich Tierlisten? Okay, Leute. Also, wir sehen uns. Die Tage. Es wird wahrscheinlich nicht bis Sonntag dauern, denke ich. Bis dann, macht's gut. See you.